Und dann ist mir klar geworden, das war eben vor vielen Jahren, dass ich testen muss. Weil selbst der Allerbeste in dieser Umwelt es nicht in den Griff kriegt. Und das war für mich so ein bisschen erschreckend und auch heilsam zugleich. Und dann habe ich gesagt, okay, wir testen jeden Tee, jede Ernte 100% durch.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Gesundheit beginnt selten mit großen Gesten, sondern mit den kleinen Dingen, die wir konsequent jeden Tag tun. Und manchmal steckt die größte Kraft in den unsichtbaren Routinen, die wir besser verstehen sollten. Dr. Jörg Schweikart ist Gründer von Sunday Natural, langjähriger Unternehmer und Entwickler naturreiner Gesundheitsprodukte und einer der radikalsten Qualitätsperfektionisten der Branche. Seine Mission, eine Toolbox aus den weltweit besten Aktivstoffen zu schaffen, rein wirksam erschwinglich. Mit der True Clean Label Philosophie hat er Maßstäbe gesetzt, die inzwischen von tausenden Ärztinnen und Therapeutinnen in ihrer täglichen Arbeit genutzt werden. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Jörg Schweikart.
Hallo Nils.
Jörg, was bedeutet für dich ein guter Sonntag? Eher Ritual, Regeneration oder bereits Biohacking-like?
Ja, der Sonntag ist für mich der besondere Tag der Ruhe, des Aufladens, der Achtsamkeit, des um sich selbst Kümmerns und natürlich auch der Familie. Ganz klar ist es, wenn du jeden Tag auf gleicher Weise mit gleich hoher Intensität ununterbrochen aktiv sein würdest, dann würde das auf Dauer zu großem Stress und Problemen auf allen Ebenen führen. Das wäre nicht gesund. Insofern ist der Sonntag für mich die heilsame Unterbrechung und die Zeit für die Besinnung. So wie es eben Einatmen gibt, muss es auch Ausatmen geben. Der Sonntag lädt für mich dazu ein, Kraft zu schöpfen, um gereinigt und mit klarem Fokus von Neuem zu beginnen. Und er vereint alle drei Ebenen, die uns ausmachen, dass sie untrennbar zusammengehören. Nämlich die körperliche, die mental-emotionale und die spirituell-seelische Ebene. Zum Sonntag gehören für mich ganz stark entschleunigende und gesunde Rituale, du hast sie schon erwähnt, aber eben auch Aktivitäten, die den echten Ausgleich zum Alltag schaffen. Ein schönes Beispiel für mich ist das morgendliche Ritual, in Ruhe einen guten Bio-Gyokuro aus Japan zu verkosten. Ein bestatteter Grüntee, der besonders viel L-Theanin hat, besonders viel Koffein eingebettet in das Theanin, Umami, Chlorophyll etc. Und das ist für mich eines der schönsten Rituale, gerade am Sonntag, insbesondere, weil ich dann in Ruhe früh morgens auf nüchtern das zu mir nehme. Das ist wie eine tolle Meditation. Dann Highlights, die ich für mich für den Sonntag stehen, sind Yoga mit meinem indischen sehr achtsamen, liebevollen Yoga-Lehrer Vijay und auch das Zusammenkommen mit der Familie im Grünen und mehr Zeit für Kinder. Besonders wichtig finde ich aber auch nicht nur Rituale und Aktivitäten, sondern Zeit für uns zu haben zur inneren Reflexion und der achtsamen Beobachtung, was ich für meine Gesundheit, für meine innere Fortentwicklung gerade besonders benötige und was ich dafür in meinem Alltag ändern sollte. Und dazu gehört auch das wachsende Wissen über das von dir erwähnte Biohacking, Longevity, Prävention oder das Wissen über die Ursache und Heilung von chronischen Krankheiten, wenn ich betroffen bin oder auch nur, um sie zu vermeiden, von den ganzen Schadstoffen in unserer Umwelt und ihre Wirkung und wie wir sie vermeiden können. Und insgesamt Vermeidung und Abbau von Stressoren aller Art. Davon haben wir ja genug. Von dieser Erfahrung bin ich geprägt und deswegen habe ich für die Firma auch den Namen Sunday Natural für das Unternehmen gewählt. Ist eben ein besonderer Zeitpunkt in der Woche, wo man sich um sich selbst kümmern kann und sollte, auch um sich zu informieren, was für uns gut ist. Und aus diesem Grund haben wir auch den wöchentlichen Newsletter der Firma auf den Sonntag gelegt, schon von Anfang an. Das war auch ein bisschen auch unser Markenzeichen, um eben möglichst viele Informationen rund um die Gesundheit am Sonntag anzubieten.
Kannst du eigentlich noch dir irgendwo ganz normalen grünen Tee bestellen, wenn du nicht weißt, wo die Quelle herkommt?
Extrem schwierig. Also tatsächlich, wir testen ja irrsinnig viel. Also wir testen bei uns jeden einzelnen Tee aus jeder Ernte, weil ich einfach festgestellt habe, dass selbst wenn du von den besten Biofarmern bestellst, kann es zu Pech haben. Es kann irgendwas passiert sein durch Windeintrag, durch irgendwas und du findest noch Residues. Das ist eigentlich ziemlich unlustig. Aber ganz besonders schlimm ist es eben, wenn du nicht Bio-Tees irgendwo testest. Das sind teilweise katastrophale Ergebnisse. Da findest du eigentlich immer was. Und nicht nur Pestizide, sondern viele andere Toxine. Insofern, wenn ich irgendwo im Café sitze, dann verzweifle ich häufig, weil ich würde gerne einen Tee trinken, aber die Qualität ist meistens miserabel. Und die Belastung wahrscheinlich extrem hoch. Das nervt total. Und,
das hast du mir beim Matcha auch gesagt, dass das ja besonders schlimm ist, oder?
Ja, besonders schlimm. Weil gerade beim Matcha liegen ja die Belastungen sehr stark in den späten Ernten. Das heißt, je niedriger die Qualität ist, was ja bei Matcha Latte häufig eingesetzt wird, desto höher sind die Belastungen. Das gilt insbesondere für Aluminium. Und zweitens, alle direkt aus Japan importierten Qualitäten, die nicht bio sind, würde ich niemals anrühren. Ja. Weil ich aus Erfahrung weiß, also wir testen ja so viel durch und sourcen so viel und wir testen auch Produkte am Markt von Wettbewerbern, würde ich nie machen.
Ja, du, man muss schon sagen, manchmal wünsche ich mir auch ein bisschen Unwissenheit, kann ja auch manchmal ein Segen sein. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe jetzt am Wochenende war die Live Summit in Berlin und habe ich ganz viele auch so Supplements, Proben und sowas alles bekommen. Und ehrlich gesagt, ich habe das direkt alles weiter verschenkt, weil ich weiß halt einfach mittlerweile, wenn da jetzt irgendwie nicht ausgewiesen ist, wie das Kapselmaterial ist, wo die Quelle herkommt oder sonst irgendwas, dann nehme ich das einfach nicht mehr. Aber gut, da kommen wir jetzt ja eh gleich nochmal drauf. Du hast ja Sunday Natural gegründet, weil du etwas schaffen wolltest, dass es damals schlicht nicht gab. Das heißt, kompromisslose Qualität ohne Zusatzstoffe. Wenn du heute zurückblickst, was war der Moment, an dem dir klar wurde, ich mache das selbst, sonst wird es nie sauber genug werden?
Ja, also im Grunde habe ich das von Anfang an gespürt. Da gab es nicht den Moment. Das war eine lange Geschichte, wo ich Nahrungsergänzungsmittel über viele Jahre vorher schon eingenommen habe und festgestellt habe, die Etiketten sind alle voll von extrem bedenklichen Zusatzstoffen, Hilfsstoffen. Das war ja damals noch extrem schlimm und weit verbreitet. Das waren Themen wie Magnesiumstearat, Farb- und Aromastoffe, Siliziumdioxid, Konservierungsstoffe und viele mehr. Die waren ja gang und gäbe, sind sie auch teilweise heute noch. Aber damals war es quasi fast unmöglich, irgendwas zu finden, was das alles nicht hatte. Und zweitens habe ich die gar nicht vertragen. Also ich habe die genommen und ich habe sie nicht vertragen. Und da habe ich immer gesagt, das muss irgendwie anders gehen. Da muss es einen Markt von geben. Das kann doch nicht nur mir so gehen. Und dann ist mir eben auch aufgefallen, dass in den Produkttexten so gut wie keine Information zu den Hintergründen der Qualität, der Herstellung etc. vorhanden war. Das ist mir auch immer aufgefallen. Und dadurch konnte ich nie so richtig Vertrauen entwickeln in irgendwelche Marken. Und mir geht es wie dir. Ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen biased, was ich sage, aber im Grunde weiß ich, wenn wir mal ein Produkt nicht haben im Sortiment, dann weiß ich nicht, wo ich es bestellen sollte.
Hm. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich habe tatsächlich bei mir, ich sage jetzt nicht welches Produkt, aber ich habe bei mir in der Küche ein riesen Regal voll mit Supplement-Produkten und ein einziges Produkt ist nicht von Sunday. Und da denke ich auch jedes Mal wieder, ich weiß nicht so genau, was das für ein Material ist. Aber okay. Ich weiß ja, wie viel Zeit, Geld und Nerven du investierst, um Rohstoffe einer bestimmten Qualität zu bekommen, die weltweit kaum jemand liefert. Also ich kenne die Geschichte, dass wir jahrelang keinen Vitamin C am Markt hatten, weil du so lange gebraucht hast, um das Richtige zu finden. Wie erkennt denn ein normaler Mensch eigentlich wirklich gute Qualität, ohne Labor zu bemühen?
Ja, ist eine extrem schwierige Frage und ist mega komplex. Also natürlich kannst du als erstes mal aufs Etikett schauen. Und dann schauen, ob das sogenannte Clean Label ist, also ob da irgendwelche bedenklichen Zusätze drin sind oder nicht. Man glaubt ja gar nicht, wie viele Marken heute noch voll davon sind. Du musst mal, also typisches Beispiel sind Apothekenprodukte oder billige Amazon-Produkte.
Aber Apothekenprodukte, da bin ich total überrascht, das gebe ich dir 100% recht. Ja. Wie häufig die zum Beispiel Zitronensäure mitverwenden, dann irgendwie sowas, wo ich immer denke, warum?
Ja, das sind, da gibt es Vorgaben aus der Produktion, das muss gut produzierbar sein. Da gibt es, also das sind Menschen, die auch da vielleicht nicht so dran denken und denen das nicht wichtig ist. Was uns extrem wichtig ist, wird da ignoriert. Und die Maschine muss halt gut laufen, schnell laufen. Da wird halt Magnesiumstearat verwendet. Bis vor kurzem wurde noch Titandioxid zum Weißen verwendet. Also in der alternativen Heilungsszene war es seit Jahren bekannt, dass man das nicht machen sollte. Und irgendwann wurde es dann auch verboten. Aber unfassbar, nur zum Weißen. Also verrückt eigentlich. Aber viele Dinge sind ja gar nicht bekannt. Ne? Also nicht nanopartikelfreie Zellulose, was eigentlich der Standard ist als Füllstoff, die verwendet wird. Farb- und Aromastoffe immer noch zuhauf überall drin und nicht nur Apothekenprodukte. Konservierung bei Flüssigkeiten, Rieselhilfen, Trägerstoffe etc. etc. Also es ist schon, ist immer noch sehr verbreitet. Und was auch noch extrem verrückt ist, dass viele Stoffe gar nicht bioaktiv sind, die verwendet werden. Also denk an normale synthetische Folsäure versus 5-MTI-Folat. Denke an B6 als Pyridoxin versus dem P5P. Denke an B12 als Cyanocobalamin, weil es stabiler ist, versus Aktivformen wie Methylcobalamin.
Bei B6 gab es deswegen ja tatsächlich auch eine richtige Warnung vom Gesundheitsamt in Amerika vor 2 Jahren ungefähr so. Also das ist ja schon echt. Und dann denken auf einmal alle, oh, ich darf kein B6 mehr nehmen.
Ja, das. Aber das ist so, ja, das sind so Stilblüten, die immer noch da sind. Für mich sind das so die Dinosaurier-Phänomene, die kaum mehr erklärbar sind heute. Vor 15 Jahren war das Standard.
Ja, ja. Das ist schon wirklich überraschend. Das ist ähnlich wie in der Kosmetik, wie die da ja auch immer noch, da tun die doch auch immer diesen Erdölfaktor rein. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, aber da ist es ja genauso.
Ja,
auch so. Und da gibt es eine.
Ganz extrem.
Da gibt es eine Marke, die wirklich sich, ich will jetzt auch hier kein Markenbashing machen, aber die sehr teuer, sehr bekannt ist. Alle sagt, dass sie eigentlich alles aus dem Meer zieht und alles und so. Und die haben ein einziges Produkt, wo das Zeug nicht drin ist. Wo du wirklich denkst, okay, aber ja, klar.
Und wenn ich das noch sagen darf, das ist ja nur das Etikett ist ja nur die Spitze des Eisberges. Also da kannst du draufschauen und wenn da schon so Sachen draufstehen, dann weißt du, bitte wegrennen. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es ja heutzutage recht häufig zu finden, dass Marken Clean Label anbieten. Das heißt, auf dem Etikett nicht so viele oder gar keine bedenklichen Zusatzstoffe drauf sind. Aber aus unserer Erfahrung ist eben das Wichtige ganz irgendwo anders. Also das ist sozusagen das kleine Einmaleins. Wie die Belastungen sind im Herstellungsprozess, wie wirklich hergestellt wird, welche Residues, also Rückstände du da drin hast. Oder schau dir die Verpackung an, meistens Plastik, kein Glas. Es gibt ein riesen Feld an wesentlich wichtigeren Themen, wo ich sagen würde, ja, wenn man das wüsste, dürfte man es nicht einnehmen.
Es gibt die Legende, die du mir persönlich noch nie bestätigt hast, deswegen bin ich mal gespannt, ob sie wirklich stimmt. Du hast ja ganz am Anfang die Firma gegründet, du hast ja erst ganz am Anfang grünen Tee oder Tee importiert, sag ich mal so. Und dann irgendwann wolltest du dein erstes Supplement machen und dann hast du dich so mit den Lohnherstellern unterhalten. Und die Lohnhersteller, die üblicherweise so da waren, hast du dann angefangen, so Fragen zu stellen. So, was für ein Kapselmaterial benimmt ihr, wo kommen die Rohstoffe her, was für ein Reinigungsmaterial benutzt ihr denn zwischen den Produktionsgängen und allem drum und dran? Und dann haben die Leute gesagt, Entschuldigung, wie viel wollten sie bestellen? Und du sagst, ja so, ich dachte an so 200 Einheiten, irgendwie sowas so zum Beginn. Und dann haben die alle mehr oder weniger aufgelegt und dann soll angeblich, habt ihr eine Maschine in China gekauft, eine Kapselmaschine gekauft und angefangen hier im Keller selbst zu verkapseln. Stimmt das halbwegs oder ist da auch ein bisschen was über den Flurfunk zur urbanen Mythe geworden?
Ja, also das im Grunde stimmt das. Im Grunde stimmt das, weil wir sehr dickköpfig waren. Wir wollten bei unseren Materialien bleiben, wir wollten keine Hilfs- und Zusatzstoffe verwenden. Und vor 15 Jahren war der Markt der Lohnhersteller noch viel schwieriger als heute. Heute könnte man bestimmte Dinge sicherlich auch draußen produzieren, wenn man eine bestimmte Qualität nicht, also wenn es einem nicht so wichtig ist, wie die Qualität ist, soll überhaupt produzierbar sein. Damals war es gar nicht produzierbar. Kleinstserien waren äußerst schwierig bei Lohnanstellern herzustellen. Das ist heute immer noch, aber damals ganz verrückt. Und uns wollte schlichtweg niemand fertigen. Also es ging nicht, weil wir hätten also auf unsere Philosophie verzichten müssen mit den Zusatzstoffen. Und wir waren gezwungen, eigene Maschinen zu kaufen. Und wirklich die ganz allererste Maschine war wirklich aus China. Die haben wir dann im Keller zusammengebaut und haben dann selber angefangen zu verkapseln, um einfach mal zu verstehen, was die Probleme sind.
Es war auch nur eine chinesische Anleitung dabei, habe ich gehört.
Ja, ja. Komplett gaga. Und natürlich haben wir da schnell die Maschinen gewechselt und unsere Erfahrung gemacht und eine eigene Fertigung aufgebaut, die dann ja, State of the Art war. Aber so die ersten Anfangserfahrungen haben wir selbst an der Maschine gemacht, um zu sehen, wie kriegt man sowas überhaupt verkapselt. Das wollte uns keiner zeigen und war keiner bereit dazu.
Wenn man aber jetzt so eine Speziallösung entwickelt, das heißt also, weil der Marktstandard aus deiner Sicht nicht akzeptabel ist, Stichwort Lösungsmittel, Nanopartikel, Zusatzstoffe, du hast ganz viel gerade genannt. Kannst du vielleicht erklären, warum das so selten gemacht wird? Ist es Unwissenheit, ist es Bequemlichkeit oder ist es der Kostendruck?
Ja, es ist eine Kombination aus Bequemlichkeit, Profitmaximierung und den extrem starren Strukturen der Lohnherstellung. Du kannst eben Standardrohstoffe und Rezepturen, die kannst du von der Stange kaufen. Die sind relativ preisgünstig, die laufen perfekt auf den Anlagen. Da werden auch gerne gängige Press- und Verkapselungshilfsstoffe eingesetzt. Aber im Wesentlichen musst du dir vorstellen, der Markt, also fast alle Marken, haben ja keine eigene Fertigung, sondern das ist ja, auch wenn sie fröhlich draufschreiben, Made in Germany und so tun, als ob das ein hoher Qualitätsstandard wäre, und die Wahrheit ist eben genau anders, kommen die Rohstoffe ja vom Lohnhersteller, der kauft halt irgendwas ein. Aber der macht ja sich nicht die Arbeit, die wir machen, und sourcen da jahrelang weltweit, vergleichen einen Rohstoff, bis wir den Top-Rohstoff gefunden haben, Custom Made machen. Da geht es ja schon los. Du kaufst einen Rohstoff von der Stange. Dann kaufst du die Kapseln von der Stange. Dann kaufst du die Rezepturen von der Stange. Und jede eigene Rezeptur zu entwickeln beim Lohnhersteller ist entsprechend aufwendig, braucht entsprechend große Serien. Das heißt, es ist schwierig. Es ist für ein kleines Unternehmen, eine kleine Marke, äußerst schwierig, mit dem Lohnhersteller zurechtzukommen. Große Marken haben natürlich dann die Einkaufsmacht. Aber sie blicken trotzdem nicht hinter die Kulissen der Rohmaterialien. Also das Entscheidende. Und dass dann die Kapsel gefüllt wird in Deutschland bei einem Lohnhersteller, das ist kein Qualitätsmerkmal.
Ich muss dir dazu eine Geschichte hören, die mich wirklich geschockt hat. Wahrscheinlich kennst du sie, aber ich möchte sie trotzdem an dieser Stelle teilen. Ich sage jetzt mal, eine sehr große Sportmarke im Supplement-Bereich. Da habe ich mich jetzt am Wochenende mit dem Hersteller von Kreatin aus Deutschland unterhalten. Und die haben zwei Marken, Creapur, Creavitalis so. Und dann habe ich gefragt, Mensch, warum diese eine Firma, die hat ja zwei verschiedene Creapur, verschiedene Kreatins, warum schreiben Sie auf das eine euren Markennamen nicht drauf? Meinte, weil das nicht unser Produkt ist. Meine ich, aber da steht doch drauf Made in Germany. Die haben ja nur zwei verschiedene Produkte. Eins ist Made in Germany, das ist teurer, und das andere ist nicht Made in Germany, das ist billiger. Meinte, nee, da ist beides mal das Gleiche drin. Das eine Mal wird es nur in Deutschland abgefüllt, deswegen schreiben die Made in Germany drauf. Weil ich sage ja in meinem Podcast immer, achtet darauf, dass ihr das Kreatin aus Made in Germany nehmt. Und dann scheinen die das tatsächlich jetzt einfach mal so ein Workaround gemacht zu haben. Und wirklich, die verkaufen zweimal das gleiche Produkt und es ist jetzt keine Nischenmarke. Und das eine Mal ist Made in Germany, ist aber beides Mal das gleiche China-Kreatin drin. Ich meine, wie absurd ist denn das bitte? Ja, also, und das als eine große Marke sich überhaupt zu trauen.
Das ist die Normalität im Markt, tatsächlich. Das ist die traurige Normalität im Markt.
Also ich war so geschockt, wo ich denke, wenn das mal richtig öffentlich werden würde, ich meine, das ist doch auch für die Marke total, total beschädigend.
Aber das ist der Standard. Ich kenne hunderte Beispiele. So.
Ich war geschockt, der kleine Nils war geschockt. Was würdest du uns grundsätzlich sagen, ist der größte Irrtum, den Verbraucher über die Qualität grundsätzlich haben, was das Thema Made in Germany betrifft?
Also ganz klar, ein Riesenthema ist das, was wir gerade besprochen haben. Also Made in Germany, die Rohstoffe kommen ja in der Regel gar nicht aus Deutschland. Das wäre auch gar nicht möglich. Und im Übrigen, wir wollen das auch gar nicht, weil wir wollen immer den besten Rohstoff weltweit. Und das ist mir eigentlich ziemlich schnuppe, ob der aus Taiwan kommt, aus Japan oder aus Frankreich. Soll halt der Beste sein und der zuverlässigste und der reinste. Aber im Markt läuft es ja in der Regel anders. Ne? Du hast also die, fast alle Marken haben keine eigene Herstellung. Also sie kaufen über einen Lohnhersteller und dann schreiben sie gerne drauf Made in Germany und das Rohmaterial kommt halt irgendwo her und in der Regel sucht man das dann auch nicht aus, sondern das sucht der Lohnhersteller aus. Mhm. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Weil die Musik liegt natürlich im Rohmaterial.
Total.
Das Zweite dann auch, die Kapselmaterial kann auch extrem stören. Mhm. Und ja, wenn ich darauf keinen Einfluss nehmen kann, der Kunde merkt das nicht, da steht Made in Germany drauf, das klingt erstmal super. Mhm. Dann die zweite Sache ist ja, es gibt so gut wie keine Produktinformationen über diese Rohmaterialien. Du musst ja nichts angeben. Gesetzlich. Du musst ja nicht sagen, wie wird denn dein Mariendistelsamenextrakt genau hergestellt, wo kommt der, wie ist der Produktionsprozess, hat er jetzt Rückstände, wie viele Rückstände, musst du ja nicht. Das heißt, das wird eigentlich in der Regel verschwiegen, weil immer der Marktstandard gekauft wird. Und der Marktstandard wird immer hergestellt, billig und zum Beispiel in diesem Fall mit chemischen Lösungsmitteln. Und natürlich sind dann da Rückstände drin. Das ist aber nicht gut, ja. Ein Mittel, was für die Leber gut sein soll, mit chemischen Rückständen, N-Hexan, finde ich nicht gut.
Nein, ist definitiv suboptimal.
Das heißt, das ist schon ein großer Irrtum im Markt. Und meines Erachtens ist das fast auch ein bisschen irreführend.
Was heißt fast ein bisschen irreführend? Ich meine, wenn die zweimal das gleiche Zeug verkaufen und da einmal Made in Germany draufschreiben, nur weil es woanders verpackt wurde. Ich meine, das ist schon echt, also mich hat das schockiert. Aber gut, ich finde ja bei den, natürlich macht so eine, man muss ja sagen, wenn man dann auch weiß, wo die Herkunft ist, dann hat man natürlich auch dann wieder die Qual der Wahl vielleicht auch so ein bisschen. Das ist ja das, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel nehme, Astaxanthin. Ich würde sagen, wahrscheinlich sind viele von den ZuhörerInnen jetzt hier, haben noch nie bei Astaxanthin was gehört oder darüber nachgedacht. So. Und wir haben das einmal aus Hawaii, aus Chile und aus Österreich. So. Und dann auch nochmal in der Dosierung 4 Milligramm, 8 Milligramm, 12 Milligramm. So. Und dann denkst du dir so, und welches nehme ich jetzt? So. Und da kann ich natürlich auch schon verstehen, dass auf der einen Seite es toll ist, diese Vielfalt zu haben, auf der anderen Seite, dass dann auch viele Leute dann sagen, ja, welches soll ich denn jetzt kaufen? So. Und das ist natürlich dann wiederum toll, die Transparenz zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch eine gewisse Überforderung teilweise auch.
Das stimmt. Also erstmal, warum machen wir das? Warum haben wir das? Warum haben wir nicht nur eins? Mhm. Und warum haben wir verschiedene Dosierungen? Also wir verstehen uns ja als ein möglichst großer Toolbox-Anbieter von immer der besten Qualität zu einem super fairen Preis. Und da wollen wir so viel wie möglich anbieten. Mhm. Das heißt, wir wollen nicht unseren Kunden sagen, das Einzelne hier ist das Beste, alles andere haben wir nicht, wir konzentrieren uns nur auf eins, wäre viel einfacher für uns, sondern wir sind überzeugt, dass es eben nicht das eine Beste gibt, sondern manchmal gibt es eben drei hervorragende und die je nach Anwendungsfall und je nach Belieben oder auch nach Glaubenssatz unterschiedlich gut sein können. Mhm. Und es gibt natürlich Situationen, da wäre das eine besser und andere Situationen das andere besser. Deswegen unterstützen wir das. Wir nehmen also die Arbeit auf uns, ein riesiges Sortiment anzubieten, wo man selbst innerhalb der Astaxanthin-Kategorie da noch seins findet. Und ich gebe dir hier mal ein paar Informationen, was bei Astaxanthin uns umtreibt. Das ist ja eine Rotalge, die mit Sonnenlicht wächst in einem freien Tank. Und wenn du in einem freien Tank gedeihst, dann bist du der Umwelt ausgesetzt. Das finden manche erstmal bedenklich. Und da gibt es aber auch Astaxanthin, das quasi hergestellt wird in einem geschlossenen Glastanksystem, Glassystem. Das bekommt aber jetzt kein direktes Sonnenlicht mehr. Das läutet ja ein, dass da irgendwas anders chemisch, physikalisch abläuft als in einem offenen Tank. Und um jetzt nicht so sehr ins Detail zu gehen, es gibt also tatsächlich Gründe und Konsequenzen aus, wie du es anbaust, wie du es herstellst. Wenn wir es dann in einem offenen Tank haben, wollen wir es natürlich irgendwo im offenen Tank haben, wo die Umweltbelastung möglichst gering sein kann. Also in dem Fall aus der Atacama-Wüste in Chile. Mhm. Und wenn wir es im Glas herstellen, dann müssen wir wieder schauen, dass was als Fertilizer, als Dünger und so weiter benutzt wird, auch wieder rein ist. Also in dem Fall kommt es aus Österreich. Und manche, es gibt eben Ärzte, Heilpraktiker und Kunden, die schwören auf diese Qualität und die anderen schwören auf diese Qualität. Wir haben da unsere eigene Meinung, aber in der Regel ist die tatsächlich differenziert. Und ich habe es mir an der Stelle ein bisschen leicht gemacht. Ich habe dann gesagt, wisst ihr was, wir bieten einfach alles an, was das Beste ist. Und die Experten werden eh entscheiden und die haben eh ihre Meinung. Die finden das dann auch bei uns und die finden das gut, dass wir alles haben. Und manche lernen auch erst durch die Unterschiede, was wirklich gute Qualität ist. Das ist unsere Philosophie. Und wir wollen jetzt nicht vorschreiben, was das Beste ist, sondern wir versuchen, das möglichst ausdifferenziert anzubieten. Das Zweite, was ich sagen muss, gesetzlich ist es ja leider so, dass wir gar nicht viel sagen dürfen. Also wenn ich alles sagen dürfte, was ich weiß, dann hättest du dieses Problem nicht. Dann wäre eine ganz klare Anleitung da. Für den Fall das, für den Fall das. Wir hoffen, dass durch die Verbreitung von KI es viel einfacher wird, für Menschen das genau nachzulesen. Mhm. Und das unterstützen wir auch sehr. Das heißt, ich sehe da was kommen, was wir auch einsetzen können, um eine deutliche Erleichterung bei der Auswahl der Produkte herbeizuführen.
Du hast ja eine deutliche Erleichterung der Produkte Anfang des Jahres für zumindest die Stammkunden von Sunday gemacht. Es gibt dann ja jetzt den offiziellen Jörg Schweikart Core Stack. So, das heißt also eigentlich so eine Art universales Fundament, wo man sagt, das ist das, wenn man sagt, okay, was ist so dieses einmal von A bis Z grundversorgt gute Produkt, dann nimm diese Zusammensetzung. So, was ist für dich die eine biologische Wahrheit hinter dem Core Stack?
Also ich beschäftige mich intensiv mit Labortests und Nährstoffmängeln seit über 20 Jahren. Und zwar nicht nur bei mir selbst intensiv, sondern im ganzen Freundes- und Familienkreis, hier in der Firma und im Austausch mit Ärzten, damit vielen, vielen tausenden Patienten. Und es gibt schon einige Beobachtungen, die ich extrem finde, die vielleicht auch gar nicht so bekannt sind immer. Wenn ich die mal zusammenfasse, also Nährstoffmängel sind weit verbreitet. Das wird einem immer anders suggeriert, das stimmt aber nicht. Also ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Menschen im Labortest gesehen, der keinen Mangel hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe noch keinen, ich selbst auch noch keinen, obwohl ich viel supplementiere und außerdem zeitlich wechselnd. Das heißt, ein Monat war Kupfermangel da, irgendwann anders war B1-Mangel da, total unberechenbar.
Total, total. Das ist bei mir auch so. Also ich bin ja großer Fan von Bluttests. Ich mache echt viel, viel mehr als der normale Mensch und ich sehe, wie dann das auch immer wieder wechselt. Also wirklich so auch bei mir, dass ich dann immer wieder habe, mein Lieblingsbeispiel, was ich hier schon mehrfach erzählt habe, ist, dass ich habe mal eine Zeit lang zu viel von unseren Vitamin C und Zink-Gummis gegessen und dann hatte ich auf einmal einen Kupfermangel, weil der Rezeptor dann einfach dauerhaft belegt war mit dem Zink, was ich immer zu mir genommen habe.
So ist das.
Genau.
Aber auch ein Riesenthema, über das wir noch sprechen müssen. Dann hast du den Trend zu speziellen Ernährungsgewohnheiten, Reduktion Fleischkonsum, aber du hast eine weit verbreitende einseitige Ernährung, du hast Veganer, du hast bestimmte Diäten.
Low Carb, wie viele Leute durch Low Carb nicht mehr genügend Ballaststoffe zu sich nehmen.
Ja, du hast sicherlich eine geringere Nährstoffdichte in den Lebensmitteln, die wir so einkaufen. Ja, man denke nur an irgendwelche kraftlose, geschmacklose Tomaten aus dem Gewächshaus. du hast teilweise krasse Lifestyle-Probleme, also Alkohol, Drogen, Diäten, Stress.
Schlafmangel. Oder schlechter Schlaf.
Auch körperlicher Stress. Du hast tatsächlich eine zunehmende Zahl an Umwelttoxinen, also galoppierend. Und die im Übrigen ja nicht nur schadhaft wirken auf den Organismus, sondern auch Nährstoffe und Vitalstoffe selbst verzehren. Also der Körper braucht viel mehr durch deren Anwesenheit, um deren Herr zu werden. Du hast eine steigende Zahl an chronischen Krankheiten. Chronische Krankheiten führen wiederum zum erhöhten Nährstoff- und Vitalstoffbedarf. Du hast eine überraschend weite Verbreitung an diesen enzymatischen Polyformismen, also zum Beispiel die MTHFR-Störung. Das sind, man muss sich mal vorstellen, also die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist betroffen davon.
Wirklich?
Ja, über 50%. Die führen zu einer schlechteren Verwertung auf zellulärer Ebene. Das heißt, du kannst im Blut, in deinem Labortest, ausreichend Nährstoffe, also angeblich ausreichend Nährstoffe finden oder zu dir nehmen. Die sind aber quasi für die Zellen wertlos. Teilweise wertlos, gänzlich wertlos. Das betrifft die Mehrheit der Menschen in Gesamteuropa. Ich komme dazu noch. Dann muss man sich auch mal festhalten, was schätzt du denn, wie viele Menschen nehmen bestimmte Medikamente ein, so in Deutschland? Ungefähr.
Wie viel Prozent der Leute Medikamente ein?
Die bekanntesten sind ja Magensäureblocker, Blutdrucksenker, Herzmedikamente, Cholesterinsenker, Diabetesmedikamente, bestimmte Schmerzmittel und auch, sagen wir mal, nicht als Medikament, aber die Antibabypille. So, jetzt schätzt doch mal in Deutschland, also, Magensäureblocker, wie viel?
Als regelmäßige Medikamente, ich würde sagen, das wird wahrscheinlich 65%.
Ja, 10 bis 12 Millionen Menschen in Deutschland.
Okay, das sind zwar dann doch weniger.
Aber also die, wenn du alles zusammen, wenn du die Überschneidung rausnimmst, ist im Grunde jeder vierte bis dritte Deutsche von Mikronährstoffproblemen aus der Einnahme von Medikamenten betroffen.
Hätte ich gedacht, sind
und noch wenn mehr, du weil über, alleine mit ja, aber jetzt nimmst du die über 50-Jährigen
ja.
Und dann hast du natürlich nochmal eine ganz andere, bist du in der Mehrheit.
Du, ich habe das wirklich in der letzten Zeit, also ich kriege ja von Freunden jetzt in letzter Zeit sehr, sehr häufig ihre Laborwerte immer so geschickt, wenn ich mir die Zündungswerte bei denen anschaue, ist wirklich so, ich meine, die sind alles die Leute jetzt alle über 50, die haben ja alle wirklich einen Entzündungswert, da kriege ich jetzt mal Angst, wenn ich das sehe, ehrlich gesagt. Also wo ich immer denke, wie gesagt.
Silent Inflammation, extrem. Magensäureblocker, wissen kaum. Also, gehst du zum Arzt, der sagt dir das nicht. Also viele. Magensäureblocker rauben typisch B12, Magnesium, Calcium, Eisen, Zink. Das sind alles elementare Themen. Blutdrucksenker, Herzmedikamente, da geht es dann häufig um Magnesium, Kalium, Zink, B1, Melatonin. Wissen auch wenige, Melatonin und Q10. Melatonin, ist ja klar, was passiert dann mit deinem Schlaf? Cholesterinsenker, Statine, Q10, D3, Diabetes, B12, B9, Schmerzmittel, Folsäure, B12, Eisen, die Antibabypille, B6, B9, B12, Magnesium, Zink.
Da muss ich jetzt einmal an dieser Stelle kurz ich kritisiere dich ja seltenst, aber wir haben ja ein Produkt speziell für Frauen, die Antibabypille nehmen, damit die ihre Mikronährstoffe aufnehmen können. Und das Ding heißt ja Pill-Exit. Und für mich klang das immer so für die Leute, die Pille absetzen. Aber eigentlich ist es ja auch für
die. Ich bin ja sehr dankbar für jeden besseren Namen, der regulatorisch erlaubt ist.
Okay, wir kommen vom Thema ab. Lass uns doch mal kurz durchgehen. Welche drei Fragen sollte sich.
Ja, ich habe die Frage noch nicht ganz beantwortet.
Also, Entschuldige.
Also, der Hintergrund ist jetzt erstmal die Beobachtung, dass Mängel viel verbreiteter sind, als man uns gerne so aus bestimmten Richtungen suggerieren möchte. Und dass diese Mängel zeitlich auch sich ändern. Je nach Situation, Lebenssituation, je nach Krankheit, je nach Krankheitsverlauf, je nach Stresssituation. Und dann ist eben auch das Problem, dass, was du schon erwähnt hast, dass wenn Monosubstanzen hochdosiert eingenommen werden oder über längere Zeit angenommen werden, man denke an Zink, man denke an Kupfer, man denke an Selen, dass dann die konkurrierenden Substanzen runtergedrückt werden können. Das habe ich häufig beobachtet, auch bei mir selbst. Und Dann hast du noch das nächste Problem, dass wenn du viele Sachen einnimmst gleichzeitig und die nicht auf die Transportwege abgestimmt sind, also das ist ja konkurrierende Transportwege, im Resorptionswege im Körper,
ja.
Wenn ich immer nur die gleiche Form einnehme von allen Mitteln, dann konkurrieren die eben stärker. Und da ist es halt sinnvoll, das aufeinander abzustimmen. Und letztlich bin ich irgendwann zum Schluss gekommen, dass für die Prävention und für auch das Angehen bestimmter Probleme es viel besser ist, auf sehr gute Multis zu setzen. Ich kenne aber auch Leute, die haben 40 Gläser auf dem Tisch mit Monosubstanzen. Das kannst du natürlich auch so lösen. Und die wechseln die dann auch. Das sind natürlich Experten. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es sind ausgesprochene Experten. Aber ich denke mal, dass das für den Normalo sehr herausfordernd ist.
Total.
Und mit diesem Core-Stack haben wir eigentlich das zusammengefasst, was ich selber nehme, was ich meiner Familie empfehle, was ich all meinen Freunden empfehle, wo man quasi mit relativ wenig Gläsern und einem relativ geringen Budget eigentlich das Wichtigste abdeckt.
Ja.
Und das ist so die Denke dahinter. Das heißt, ein völlig anderes Narrativ, als zu sagen, Nährstoffmängel gibt es gar nicht viele, kriegst du super durch deine Ernährung abgedeckt. Und wenn du mal im Labor was feststellst, dann kannst du ja ein bisschen was nehmen. Das halte ich für grundfalsch.
Ich finde, meine Lieblingsaussage ist ja immer so, ich nehme nichts, ich ernähre mich gesund. Wo ich mal denke, okay, wie viel rohen Fisch isst du denn täglich, damit du weiter auf dein Vitamin D-Level kommst? Also ich meine, über die Ernährung Vitamin D aufzufüllen, ist einfach absurd. Und ich finde ja einen Punkt ganz wichtig, ich hatte das Vergnügen letzte Woche im Axel Springer Journalistenclub eine kleine Keynote zu halten. Und da habe ich das Thema Multivitamine auch nochmal aufgenommen, weil auch ich bin mal irgendwann drauf reingefallen, mir hat Herr Streeck in einem Interview auch mal gesagt, ja, Multivitamine verkürzen das Leben. So, und da gab es ja diese JAMA-Studie, die tatsächlich in Amerika durchgeführt wurde, auch eine relativ große Probandenzahl, 390.000 Probanden. Und die hatten eine erhöhte Sterblichkeit bei den Leuten, die Multivitamine einnahmen, von 4% gegenüber denen, die keine nahmen. So, jetzt muss man aber da auch sehen, dass das auch nur im ersten Zyklus war. Im zweiten Zyklus hat sich der schon wieder reduziert. Also da war der gleich wieder bei null. Das heißt also, eigentlich müsste sich so ein Effekt ja verstärken und nicht vergrößern. Das ging über 20 Jahre. Und darüber hinaus ist es ja so, dass man ja auch sehen muss, das waren ja alles gesunde Menschen sozusagen, die sie da untersucht haben. Und wenn man sich überlegt, wer nimmt denn regelmäßig Multivitamine, das sind ja häufig die krank sind, die sich krank fühlen und sowas. Also von daher ist es so ein bisschen wie Leute, die häufig Sonnencreme benutzen, kriegen häufiger Hautkrebs. Ja, weil sie häufiger in der Sonne sind. So, also
gute Studienlage ist schwierig. Ach, ja, ich will nur daran erinnern, bis vor kurzem, ganz vor kurzem, haben die Studien noch ergeben, dass der Konsum von Alkohol in einem gewissen Maß förderlich sei.
Ja, ja.
Total. Und jetzt ist aber ganz klar, also jetzt ist der Kanon eindeutig, nein, auch kleinste Mengen sind nicht förderlich, sondern umgekehrt. Und so ist es bei Nährstoffen ist es ja ganz extrem so. Also die Studienlage ist da sehr, sehr verwirrend.
Es sind ja immer Beobachtungsstudien. Beobachtungsstudien heißt ja, dass die Leute im Grunde beobachten und ihnen Fragen stellen. So, und wenn ich dich jetzt frage, was du denn gestern Mittag gegessen hast, bei dir würde ich noch glauben, dass du da eine Antwort hast, aber bei mir, ich müsste schon einen Augenblick drüber nachdenken. Dann kann ja jeder jetzt mal kurz für sich drüber nachdenken, wenn du so einen Fragebogen dann regelmäßig gestellt bekommst. Und jetzt reden wir über vorgestern Mittag. So, weißt du, so, oder letzte Woche Donnerstagmittag. So, also ich meine, das sind so alles so Sachen in diesen Beobachtungsstudien, die sind natürlich auch echt, da sind solche unglaublichen Varianzen auch drin und Störfaktoren, die einfach nicht unter Laborbedingungen stattfinden. Also von daher, aber gut. Lass uns zurückkommen zum Core-Stack. So. Welche drei Fragen sollte sich jede Person stellen, bevor sie Supplements nimmt, damit es, ich sag mal, nicht zum Schießen im Dunkeln wird?
Genau, also das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Die ist sehr komplex und man kann sie kaum knapp beantworten, was ich jetzt gerne tun würde hier, aber ich will mal ein paar wichtige Gedanken und Anregungen dazu geben. Erstens sollte man sich schon darüber klar werden, wie ist mein Lifestyle, wie ist meine Ernährungsgewohnheit, wie viel Stress habe ich, und zwar psychisch und körperlich. Das Zweite ist, man sollte ehrlich sein und darüber nachdenken, habe ich Darmprobleme, Magenprobleme, Verdauungsstörungen, kann ich Nährstoffe überhaupt vernünftig aufnehmen? Also habe ich Malabsorption? sehr weit verbreitetes Thema. Man müsste darüber nachdenken, weil manchmal haben Menschen Darmstörungen, nehmen die so hin, therapieren die nicht und glauben, dass auch dann die Nährstoffaufnahme noch normal sei. Das ist natürlich nicht so. Haben die Menschen chronische Erkrankungen? Wir wissen, wie die Statistik ist. Es gibt unfassbar viele mit chronischen Erkrankungen. Chronische Erkrankungen brauchen Nährstoffe, mehr Nährstoffe. Liegen Entzündungen vor? Wie viele Menschen haben Entzündungen? Unglaublich. War ich Toxinen ausgesetzt durch meinen Beruf? War ich Schweißer und habe Dämpfe eingeatmet etc.? Nehme ich Medikamente ein? Die Mehrheit, über 50, nimmt Medikamente ein. Möchte ich präventiv was tun, um chronische Krankheiten zu verhindern oder anzugehen, um Mängel vorzubeugen, um ein besseres Altern zu unterstützen? Oder ist mir das eigentlich egal und ich bin quasi so ein Typ in der Notfallmedizin? Mhm. Also ich habe da einen großen Mangel mit einer Krankheit und dann ist es eigentlich schon zu spät und dann fange ich an zu supplementieren. Also jedes einzelne Thema, was ich angesprochen habe, spricht für sich genommen dafür schon, präventiv oder gezielt Nährstoffe, Mikronährstoffe einzunehmen. Das ist schon mal das Wichtigste, dieses Gewahrwerden, in welcher Situation bin ich eigentlich. Und bei manchen Krankheitsbildern und Symptomen sind Mikronährstofftests zwingend erforderlich, werden aber häufig nicht gemacht, aus Kostengründen, aus Unwissenheit. Wie viele ältere Menschen machen keinen Aminosäurestatus und nehmen dann Psychopharmaka und Ähnliches? Ich könnte dir tausende Beispiele nennen. Das ist verheerend. Und eine wichtige Frage, wenn ich anfange, Supplemente zu nehmen, ist auch, mache ich es jetzt irgendwie so auf gut Glauben alleine? Oder wo informiere ich? Habe ich zum Beispiel, vertraue ich einem Arzt, der vielleicht gar keine Ahnung hat? Weil du weißt, das ist ja immer noch nicht Teil der Ausbildung. Man denkt, jeder Arzt müsste es wissen. Aber per se wissen die gar nichts über Mikronährstoffe. Ist nicht Teil der Ausbildung. Sie wissen es also nicht. Und bei Heilpraktikern auch nicht. Die brauchen eine spezielle Ausbildung dafür. Das fällt da auch nicht aus der Heilpraktiker-Ausbildung. Das ist nicht Teil der Heilpraktiker-Ausbildung. Also hat dieser Therapeut, der mich behandelt und mich berät, überhaupt ein Wissen? Woher hat er das Wissen? Oder ist er eigentlich so ein innerer Gegner, weil er denkt, das ist ja eh keine Schulmedizin? Also ein Riesenproblem. Und wenn ich quasi anfange zu supplementieren und mich solchen Leuten anvertraue, dann mache ich alles falsch. Das nächste ist, jetzt mache ich Labortests. Mit welcher Diagnostika kann ich denn überhaupt eine gute Diagnose machen? Das ist ziemlich komplex. Nicht einfach. Muss eigentlich schon wieder wissen, was man tut. Das heißt, ich kann mich auch nicht darauf verlassen, irgendeinen Wald- und Wiesentest zu machen und dann anfangen, Monosubstanzen zu supplementieren. Und das war's. Weil 2 Monate später habe ich einen anderen Mangel oder ich drücke mir bestimmte Nährstoffe runter.
Oder es fehlen die Kofaktoren.
Richtig. Oder ich nehme sogar die falschen Substanzen, weil ich in die Apotheke gehe und kaufe mir irgendeine hergelaufene Folsäure.
Ja, ja. Aber Eisenmangel, also wirklich auch so, ich hatte das hier auch im Gespräch, wenn du nicht ein Vitamin C-Level hast, dann kommt da auch nichts an.
Dann das Thema Dosierung. Mhm. Also die allgemeine Medizin und Labordiagnostik zielt ja eher darauf ab, so Krankheiten wie Skorbut abzuwenden. Also wie überlebe ich gerade noch? Ja, wie viel Milligramm brauche ich am Tag? Wenige Milligramm, damit ich kein Skorbut bekomme. Das ist das Narrativ der alten Zeit. Für mich ist das so 19. bis 20. Jahrhundert. Die Wissenschaft ist da ja ganz irgendwas anders. Und die Erfahrungsmedizin, also die Leute, die wirklich an der Speerspitze mit vielen Patienten arbeiten, die schütteln ja nur mit dem Kopf. Also der präventiv, der therapeutische Dosierung und der präventivmedizinische Dosierungsansatz sind ganz ein anderer als mit 2 Milligramm Vitamin C Skorbut zu verhindern. Und das ist ja bei allen Nährstoffen so. Da Bescheid zu wissen, ist nicht so einfach. Wenn man Labortests hat, kann man sich orientieren, okay. Aber so einfach ist das nicht. Also ich weiß nicht, wann du den letzten vollen Status gemacht hast, aber wenn du da die relevanten 40, 50, 60 Marker haben willst, dann bist du schon mal bei mindestens 3 oder 4 unterschiedlichen Laboren. Und dann zahlst du in der Regel mehrere 1.000 Euro.
Ja.
Wer kann sich denn das leisten? Wer hat das Know-how? Und wer bringt diese Labore zusammen? Das machen sehr, sehr gute Ärzte und Heilpraktiker. Aber wenn du damit alleine anfängst, ist das schwierig. Also an der Stelle kann ich sehr lobend erwähnen die tollen Bücher von der Dr. Ophanus Böckel.
Absolut.
für mich die absoluten besten Standardwerke dazu, wo man sich informieren kann. Und aber ja, wenn man das dann in der Praxis macht, ist teuer und schwierig.
Das ist es definitiv. Und ich möchte nur kurz einmal was noch zu deinem Thema Ärzte sagen. Ich bin immer wieder so überrascht, wie wenig es auch so Standard geworden ist. Weil ganz ehrlich, ich finde das Thema, ich hatte jetzt gerade am vorletzten Wochenende eine Mutter getroffen, deren Kind ganz viel Neurodermitis hat. So, und dann meine ich dann so, wie sie es denn mit der Omega-3-Supplementierung halten würde. Meinst du, sie hat sie noch nie gehört in dem Zusammenhang. Und dann denke ich dann so, das wundert mich total, weil ich meine ganz ehrlich, ich kenne so viele Menschen, die es komplett in den Griff bekommen haben, nur durch Omega-3, durch kein einziges Medikament, nur durch eine hohe Dosierung von Omega-3. Und gerade bei Kindern, wo das noch in so einem frühen Stadium ist, sage ich mal sowas, kannst du es ja wirklich auch so in den Griff kriegen, dass es eigentlich auch nie wieder kommt. So, also ich will hier keine Heilsversprechen machen, sonst das gar nicht. Aber das ist meine Erfahrung, die ich eben von ganz vielen Leuten habe, die immer unter Neurodermitis gelitten haben. Und ich finde, dass das so abenteuerlich, dass das immer noch nicht so ein Standard dann eigentlich in der Behandlung geworden ist.
100%. Das wird eben auch nie ausgebildet.
Wahnsinn. Wenn wir jetzt mal zu den drei Klassikern kommen, Vitamin D3, K2, Omega-3, Magnesium, wo siehst du in der Praxis den größten Mangel und bei welchem der drei tust du dich am schwersten, ich sage es mal, Kompromisse zu akzeptieren?
Also wenn man den großen Kamm schert, dann findest du schon insgesamt die krassesten Mängel bei Vitamin D, immer noch.
Ich glaube 65% in Deutschland.
Unfassbar. Und da auch die Frage des Spiegels wieder, ne? Also ich gehe ins Labor, der Arzt sagt mir, passt schon, ja, dann bin ich beim Spiegel von 20, aber ein Spiegel von 40 bis 60 oder 70 wäre vielleicht angemessen, da geht es ja dann schon los. Magnesium, sehr weit verbreitet, Omega-3, der Fettsäurestatus versus Omega-6, also sehr, sehr häufig nicht in Ordnung. Aber auch überraschend B9, B12 und Eisen. Mhm. Eisen sehr weit verbreitet, B9, B12 auch. Und wir sind ja ein Selenmangelgebiet hier in Deutschland. Das heißt, im Getreide und so weiter ist zu wenig Selen. Der Lutz Schomburg war ja auch hier im Podcast. Ja. Einer der oder der bedeutendste Selenforscher hier an der Charité. Wenn man dem zuhört, dann werden wir jeden Tag nur noch Selen nehmen. Ja.
Weil es ja so wenig ist. Ne? Es ist ja so wenig, was du brauchst.
Und billig, ja. Und einfach und safe und sicher und eines der am besten wissenschaftlich untersuchten Themen, gerade was Mängel angeht, was da passiert.
Mir wurde früher mal empfohlen, ich sollte einfach Paranüsse essen. Und ich meine, da ja, sind die anderen Downsides.
Also das ist unkontrollierbar. Dass du in einer so viel, in der nächsten viel
ja,
zu viel.
Ja, nicht nur das, du hast ja auch immer dieses radioaktive Thema dann auch.
Auch das. Also. Dann ist aber auch klar, ne, wenn das ist ja nur über den großen Kamm. Im Alter hast du dann wieder so Themen wie Q10, GABA. Hm. Du hast Themen wie Protein. Das heißt, lebenssituationsabhängig und krankheitsabhängig etc. Hast du schon wieder andere Themen auch, die genauso stark sein können. Und ich sage immer, das Problem ist ja, nur ein paar von diesen Nährstoffen einzunehmen, rettet dich ja nicht, wenn du ausgerechnet einen krassen B1-Mangel hast und deswegen riesige Probleme. Also ein Nährstoffmangel kann ja dazu führen, dass du schwer krank wirst. Mhm. Das ist ja das Problem. Welcher ist denn das jetzt von den 50, 60 verschiedenen Markern? Welcher ist das jetzt? Wenn du, also ich hatte mal eine Zeit tatsächlich B1-Mangel, da war ich auf der Vitafoods, dieser Messe für Nahrungsergänzung, und da hat mir ein amerikanischer Hersteller sein B1-Produkt in so einem Gummy angeboten, so ganz hoch dosiert. Und auf einmal merkte ich nach 2 Stunden einen riesen Unterschied. Ich war auf einmal nicht mehr müde. Mhm. Innerhalb von 2 Stunden. Und da ist mir klar geworden, ich glaube, ich habe einen B1-Mangel.
Guck mal,
weil ich den ausgerechnet Zeit nicht getestet hatte. Und das war auch so. Und ja, dieses eine Ding, und das ist eben, müde ist ja nur eins, aber es kann dich eben auch schwer krank machen.
Ich hatte tatsächlich letzte Woche ein Gespräch mit einem Urologen. Und da sind wir auch auf das Thema TRT, also Testosteron Replacement Therapy, auch so gekommen. Und er sagte so, er kennt kaum jemanden, bei dem das Sinn macht. Also ich hatte hier einen Podcast dazu, da haben die was anderes gesagt, aber ich will einfach was anderes hinaus. Er meinte, viele nehmen es ja in erster Linie, weil sie sich so schlapp fühlen. So. Und die Ursachen fürs Schlapp fühlen liegen ganz häufig nicht an einem niedrigen Testosteronwert, sondern liegen eben ganz häufig an anderen Themen. Und da sind wir wieder bei den Mitochondrien-Aktivitäten. Da sind wir eben halt dabei, wie sieht dein Q10-Status aus, solche Dingen, ja. B-Vitamine. Also das ist ja alles, geht ja darum, wie kommt die Energie rein, mit dem sozusagen, dass das NAD-Plus-Spiegel hoch genug ist. Dafür sind die B-Vitamine wichtig. Dann müssen Turbinen gut geschmiert sein. Dafür ist dann das Q10 wichtig. Dann muss das gut abtransportiert werden. Reden wir über Kreatin. Und wenn du diese Kette einfach mal sauber aufbaust, sag ich mal so, kann es sein, dass du dir diese ganzen Testosteronspitzen sparen kannst, weil du dann wieder die Energie bekommst. Und das finde ich so toll daran, weil du dein Beispiel sagtest ja gerade.
Genau, das ist komplex und man muss die Zusammenhänge ein bisschen verstehen. Und um auf deine Kompromissfrage deswegen einzugehen, das ist ungefähr, als ob man sagen würde, im Auto, ich packe da Benzin rein, aber kein Öl. Den Kompromiss kannst du nicht eingehen. Das heißt, Kompromisse sind da eigentlich nicht möglich. Du kannst jetzt nicht sagen, na gut, ich nehme jetzt B-Vitamine, aber ich nehme keine. Also da, wo du halt, jeder Mangel ist ein gravierender Mangel zu viel. Kompromisse, schwierig, geht ja nicht richtig. Musst du auch nicht eingehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum man Kompromiss machen sollte, weil es gibt heute eben gute Multis, gute Core-Stacks von uns und von anderen, sicherlich. Und das ist ja auch gar nicht so teuer. Also das geht schon.
Ich finde trotzdem, Kompromisse war auch ein bisschen Ziel meiner Frage, weil viele nehmen ja Supplements ein, wissen aber gar nichts über Sachen wie Oxidationswerte. Also ich habe zum Beispiel das Thema Totox-Wert auch erst hier im Podcast mal gelernt, was das eigentlich bedeutet. So, das Thema
bei Omega-3.
Bei Omega-3 zum Beispiel. Schwermetallbelastung, Bioverfügbarkeit. Was sind aus deiner Sicht denn so die häufigsten Fehler, die du beobachtest?
Also die häufigsten, es gibt tatsächlich extrem viele Themen, die immer noch rumgeistern. Und das liegt auch daran, wenn so viele Interesse an diesen Nährstoff, so viele unterschiedliche Interessen, auch so Marketingthemen an diesem Nährstoffmarkt haben. Ist ja ein boomender Markt mit so vielen Teilnehmern, kleine, große, irgendwelche Influencer. Jeder muss sich irgendwo abgrenzen und Dinge verkünden. Es müssen Trends gesetzt werden und dann ist auf einmal der Stoff das Allheilmittel und dann dieses. Dann hast du Ärzte, die keine Ausbildung haben, die dagegen wettern oder eine eigene Meinung haben, aber die nicht fundiert ist. Und du hast so eine Gemengelage, die total komisch ist. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind nur echt am Anfang.
Ja.
Und Dinge, also haben wir schon besprochen, die so ganz häufig passieren, das ist Made in Germany, dass das jetzt tolle Qualität und Reinheit ist. Ich finde auch, es gibt immer noch irrsinnig viele Marken, die komplett überteuert sind. Komplett, teilweise 3 oder 4 Mal teurer als wir. Ohne Grund, wo wir reiner und besser sind. Ich finde das irre, dass ein Markt sowas aufrechterhalten kann, dass die Leute das glauben. Dann finde ich krass diese Trends. Ja, jedes Quartal, jedes halbe Jahr kommt ein neuer Trend, was häufig zu krassen Überdosierungen führt oder zu hohen Annahmezeiten. Dann gibt es immer so also die Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
Ich hatte vor 3 Jahren mal ein Angebot bekommen, war ich noch von Landshof, mit denen kooperieren wollen. Die hatten ein Produkt nur für Kurkumin, Und das sollte dann, die Monatsdosis sollte dann irgendwie 89 Euro kosten.
So, ja,
das ist so, what? Ja. Und dann habe ich ja nur Kurkuma und ich habe nichts anderes. 89 Euro.
Und könnte für wenige Euro angeboten werden, ja. Ja, es ist verrückt. Es ist verrückt, was draußen passiert. Und einer der Fehler, die ich auch sehe deswegen, ist, dass also manche Sachen trendig in zu hohen Dosierungen genommen werden, die aber dafür gar nicht vorgesehen sind oder zu lange eingenommen werden, obwohl man mal Pausen machen sollte. Das trifft insbesondere auf bestimmte Polyphenole zu oder bestimmte Extrakte. Auch der Longevity-Trend bringt so ein paar Stillblüten mit sich, wo man vielleicht nicht immer alles jetzt schon weiß und ein bisschen vorsichtig sein sollte. Umgekehrt gibt es noch dieses krasse Narrativ draußen, also aus dem letzten Jahrhundert, mit dieser Notfallmedizin, also wie viel Milligramm von irgendwas brauche ich oder Mikrogramm, damit ich nicht gerade sterbe. Aber das löst ja gar keine Probleme. Das ist ja nur, also das ist so Mängel, subklinische Mängel sind verheerend. Und da gibt es so ein Narrativ, was auch noch durch die stark von den Medien unterstützt wird oder von irgendwelchen Verbraucherschützern, die suggerieren, man braucht also eigentlich gar nichts, kannst du alles mit Lebensmitteln machen. Verrückt ist das. Die Experten schütteln den Kopf. Dann ein krasser Fehler, finde ich, ist dieser einseitige Einsatz von Monosubstanzen und nicht das ausgewogene, aufeinander abgestimmte Multi oder die 40 Gläser, die 50 Gläser auf dem Tisch, kannst du auch machen. Das finde ich ein extremes Ding. Dann wird häufig behauptet, man muss alles nüchtern einnehmen, sonst nimmst du es nicht auf. Dann nicht mehr, die Sachen sind noch nicht teuer. Dann nimm halt ein bisschen mehr, aber nimm sie auf jeden Fall zum Essen oder nach dem Essen, damit du deine Magenschleimhaut nicht zerstörst. Also ich könnte das gar nicht machen. Ich weiß nicht, wie manche Leute überhaupt, was für eine Konstitution haben, um das auszuhalten.
Nüchtern.
Aber, ja.
Ja. Also für mich völliges Rätsel, ehrlich
gesagt. Ja, und das wird dann empfohlen, wenn du deinen Spiegel nicht hochbekommst. Aber meines Erachtens liegt es nicht an nüchtern, meines Erachtens liegt es dann an Kofaktoren oder es liegt an der Resorptionsstörung oder du müsstest vielleicht mal ein liposomales probieren oder zu Infusionen wechseln oder was auch immer. Aber es gibt viele Gründe. Nüchtern finde ich gefährlich. Ein sehr großer Fehler ist, Kofaktoren, also die zu ignorieren. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, du nimmst Vitamin D hochdosiert, aber kein K2. Mhm. Ja, das führt dann eventuell dazu, wenn du das zu wenig hast, dass das Calcium gar nicht in die Knochen gelangt, sondern dann im Gefäß abgelagert wird. Das will man wirklich nicht.
Nein.
Genauso wenig will man plötzlich hochdosiert Vitamin D nehmen, hat aber keine ausreichenden Magnesiumspeicher. Also die werden nämlich ganz schnell dadurch leergezogen und dann hast du Magnesiummangel. Magnesiummangel will man auf keinen Fall haben. Das ist ja so beteiligt an so vielen Prozessen. Das ist gefährlich. Und als letztes will ich schon noch erwähnen, also so viele Menschen kümmern sich anscheinend immer noch nicht darum, was ist denn eigentlich in so einem Nahrungsergänzungsmittel drin? Also diese Zusatzstoffe, die Hilfsstoffe, die Rückstände, die Herkunft scheint vielen noch vollkommen egal zu sein. Also es gibt Marken, auch bei Amazon, in dem Fall mal Billigmarken, ey, das ist unglaublich, was die für Qualität anbieten. Und wenn du die im Labor hast, siehst du es auch. Das ist aber nicht nur bei Amazon so. Und ja, Apothekenprodukte haben wir, manche Apothekenprodukte haben wir auch erwähnt, unglaublicher Schmuddel drin.
Wahnsinn.
Warum
Wahnsinn.
Tut man sich das an? Ist doch völlig, gibt doch jetzt tolle Alternativen. Warum würde ich denn das noch machen? Das ist doch Steinzeit.
Ich finde es so abenteuerlich. Ich meine, das wissen, glaube ich, auch die wenigsten. Die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln dürfen ja eine Abweichung von 50% gegenüber dem Label haben. So, das heißt also, wenn ich sage, da sind 100 Milligramm Ubiquinol drin, dann können ja auch nur 50 oder 150.
Nee, nach unten ist es anders als nach oben.
Ach, nach unten ist es anders.
Und mit Ubiquinol sprichst du was an, das wird ja gar nicht geprüft. Ist ja dem Gesetzgeber egal, ob da jetzt Ubiquinol drin ist oder nicht, sondern da geht es um Q10. Also wenn da die Billigform drin ist, kannst du gesetzlich gar nichts machen. Es wäre nur Wettbewerbsverzerrung. Das ist übrigens ein schönes Beispiel, ja, mit dem Ubiquinol. Das einzig rechtlich Erlaubte ist ja das von der japanischen Firma Kaneka. Das Ubiquinol, also die aktive Form von Coenzym Q10. Und wie häufig habe ich das schon erlebt, ist ja besonders teuer.
Ja.
Und dann siehst du Produkte, die sind so billig mit dem angeblichen Ubiquinol drin, das geht gar nicht. Das wäre so, als ob wir 50%, also wir sind schon meistens mit die preisgünstigsten oder der preisgünstigste, weil es unsere Philosophie ist und weil wir der größte Einkäufer sind. Aber wenn du das siehst, wir würden dann 50% unserer verlieren.
Ja.
Wie soll das gehen?
Ja.
Ja. Dann schicken wir es ins Labor, dann schicken wir es zu Kaneka und sagen, bitte tu was. Das kann nicht sein. Ja, die haben wieder das unerlaubte Chinesische drin oder sie haben wieder Oxidiertes drin, was sehr viel günstiger ist. Also das ist im Markt noch sehr, sehr, sehr häufig.
Darauf wollte ich hinaus. Also es sind ja häufig Abweichungen dabei, die abenteuerlich sind. Und einer der Marktführer für Kreatin-Gummies zum Beispiel in den USA, das haben sie ins Labor geschickt, das ist kein Gramm Kreatin.
Ja, Kreatin ist besonders, das weiß aber die Branche, Kreatin ist besonders schwierig für Gummies. Das ist ein großes Problem, das nicht stabil bleibt. Du tust schon, also da wird schon die richtige Menge, ist ja relativ günstig, gerade das Chinesische. Da machst du ordentlich genug rein, aber es bleibt nicht stabil. Also ein Stabilitätsproblem, dass sie nicht in den Griff bekommen, bringen sie es trotzdem im Markt, dann wird es nach 3 Monaten getestet, dann ist nichts mehr drin. Riesenproblem.
Ja, aber ist ja abenteuerlich.
Abenteuerlich, ja.
Also.
Gut, das wird schon viel getestet. Also das ziehen wir schon, aber es gibt natürlich immer noch, Also wo sehr viel Schindluder getrieben wird, ist teure Formen vorzugaukeln, sie dann aber durch billige Formen zu ersetzen.
Ja, ich hatte das tatsächlich auch auf einer Konferenz in Kopenhagen, der ARDD, ist eigentlich so eine Top-Konferenz, und die hatten dann auch so aktives Q10, hatten sie es dann genannt, war aber trotzdem Ubiquinon. Also es ist schon wirklich, da nutzen sie dann im Grunde eigentlich so nicht geschützte Begrifflichkeiten, um auch da etwas vorzugaukeln.
Ja.
Du setzt bei Sunday Natural ja stark auf das Thema Naturreinheit, aber auch auf, ich sage es mal, modernere Formen, wie zum Beispiel spezielle liposomale Vitamine oder auch hochwertige Gelatverbindungen. Wo macht Technologie wirklich Sinn und wo ist, sage ich mal, die Natur überlegen?
Auch ein total komplexes Thema, wo es nicht schwarz-weiß gibt. Klar sind wir von unserer Philosophie ein großer Verfechter der insgesamt so außerordentlich kraftvoll synergistischen Komplexwirkung von Naturstoffen. Ja, also was du in der Natur findest, so komplex und so intelligent in Anführungszeichen, ist unglaublich, unfassbar. Vieles versteht man davon nicht. Ich will mal ein Beispiel geben, wenn du 30 verschiedene Selenformen in irgendeinem Lebensmittel hast oder 20 verschiedene B12-Formen, haben die gar keine Berechtigung oder haben die eine Berechtigung? Also unsere Philosophie ist, das hat alles seine Berechtigung, die Natur, da passiert nichts nur einfach zufällig. Wenn man es besser verstehen würde, könnte man es hervorragend nutzen. Das heißt, und bei Pflanzenextrakten oder beim grünen Tee mit seiner Komplexvielfalt, das zu würdigen und zu respektieren, das ist unser Herzblut. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass es unheimlich schwierig ist, aus Lebensmitteln oder Pflanzenstoffen genau die Bioaktivstoffe in ausreichender Dosierung zu gewinnen, die man halt auch braucht. Beispiel, also du hast eine enzymatische Störung, ein Polymorphismus oder zum Beispiel du brauchst Vitamin B6, P5P. So, was machst du jetzt? Wo kriegst du das her? Aus Lebensmitteln wirst du das nicht gewinnen können in ausreichender Menge. Gerade wenn du da eine chronische Krankheit hast oder Toxinbelastung oder ähnliches. Wie füllst du es also auf? Da kommen wir gar nicht umhin auf der einen Seite synthetisch hergestelltes P5P zurückzugreifen. Auf der anderen Seite aber ist es bioaktiv. Es ist also mimikt quasi die Natur. Es kommt in der Natur vor, aber du brauchst es jetzt in der Dosierung und ganz isoliert, damit du ganz gezielt supplementieren kannst. Auch bei einer Krankheit, aber auch für die Prävention. Da kommen wir nicht umhin. Das war mir von Anfang an klar. Da liegt auch eine Stärke von uns, denn in diesen synthetischen Stoffen, die richtigen auszuwählen, den richtigen Prozess, keine Rückstände, keine falschen, also so ein Custom-Made zu machen, was dann wieder eben True Clean Label ist, also was ich meiner Familie empfehlen würde und meinen Kunden, da liegt dann die Herausforderung. Und also um diese Bioaktivstoffe, Synthetikstoffe herum führt kein Weg. Und zu sagen, dass Natur da immer besser ist, das ist sozusagen an der Stelle nicht relevant, weil du eine andere Dosierung brauchst und spezifisch supplementieren musst. Geht also gar nicht. Ich will dir mal ein Beispiel machen, was mich immer umtreibt. Also es gibt ja Menschen, die auch eine MTHFR-Störung haben und die können eine herkömmliche synthetische Folsäure, zum Beispiel aus Drogeriemarktpräparaten oder Apothekenpräparaten, gibt es auch berühmte Marken zum Thema Fertilität, die haben dann eine synthetische normale Folsäure drin. So, die wird dann vom Darm völlig normal aufgenommen, schwimmt dann schön im Blut, kannst du auch messen. Und das ist dann die nicht metabolisierte Folsäure, sogenannte UMFA. Die blockiert dann paradoxerweise die Zellrezeptoren für das echte aktive Folat. Es entsteht dann ein zellulärer Mangel, obwohl das Blutbild hervorragend ist. Stellst du gar nicht fest. Also, ist einer Freundin von mir passiert auch. Ich habe nur die Hände im Kopf zusammengeschlagen. Der Arzt hat das herkömmliche, berühmte Fertilitätsprodukt aus der Apotheke empfohlen, mit synthetischer, einfacher Folsäure drin. Und eine ganz einfache Lösung, auch gar nicht so teuer, sind 5 MTHF-Folate, bioaktiv. Die sind auch synthetisch gewonnen, Aber die findest du übrigens auch in Lebensmitteln. Nur sind die halt jetzt isoliert gewonnen und speziell dosiert und hochdosiert und du kannst sie einsetzen, weil wir keine Naturextrakte haben, wo wir die drin haben oder in richtiger Dosierung drin haben. Also ist es ganz klar, dass Technologie, also gerade bei Formen, eine riesige Rolle spielt. Und es wäre fatal, die wegzulassen. Ein anderes schönes Beispiel ist Magnesiumformen.
Ja.
Magnesiumoxid kannst du aus dem Meer gewinnen.
Mhm.
Ja, also insofern ein Naturprodukt, wenn du so möchtest.
Ja.
Jetzt wissen wir aber alle mittlerweile, dass Magnesiumoxid nicht immer die beste Form ist. Da wird zum Beispiel Magnesiumglycinat total gehypt. Auch teilweise zu Recht.
Ja.
Ja, wir sind auch große Fans vom Glycinat. Aber woraus wird Glycinat hergestellt? Weißt du es?
Nein, ich weiß nicht.
Aus Oxid.
Ach.
Es wird synthetisiert. Und wenn du es nicht ganz durchsynthetisierst, was natürlich aufwendiger ist, dann hast du so ein angebliches Glycinat, was doch einen Restanteil Oxid hat. Deswegen hast du einen höheren Magnesiumgehalt. Das sind die meisten Produkte im Markt.
Ja.
Ja, wir nennen das dann Glycinat-Depot, weil Oxid eine Depotwirkung hat. Aber wir sagen dann, da ist Restoxid drin. Ist billiger, weil du es nicht so lange herstellen musst.
Mhm.
Aber wenn du Glycinat bis zum Ende durchsynthetisierst, hast du ein reines Glycinat, haben wir auch.
Aber weniger Magnesium drin.
Hatte natürlich logischerweise weniger Magnesium pro Kapsel drin. Deswegen ist es so im direkten Vergleich bei Amazon und so weiter, sagen manche Kunden, die das nicht verstehen, ist doch billiger und das ist ja teurer, nehme ich doch das. Ja, da gibt es schon einen Unterschied. Aber es ist synthetisch hergestellt. Würde ich jetzt darauf verzichten? Niemals. Glycinat ist ein elementar wichtiges Magnesiumform. Und so ist es ähnlich mit einem Magnesiumtreonat, Orotat, und die haben alle ihre Rechtfertigung, weil sie unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte haben. Bei Krankheiten haben wir dieses Thema ganz, ganz besonders. Ja, da musst du meistens ja gezielte Formen, gezielte Dosierung, gezielte Bioaktivstoffe einsetzen. Und immer da, wo so die Technologie genutzt werden kann, um die Natur zu mimiken, dann kommt meistens was sehr Gutes bei raus. Und denk an die ganzen Resorptionsstörungen. Also jetzt sind wir dann in der Galenik. Wenn du Resorptionsstörungen hast, kann es halt sein, du solltest mal ein liposomales Produkt nehmen, damit du es besser aufnehmen kannst.
Mhm.
Nehmen wir mal so ein Magnesium, sehr schwer aufnehmbar. Ne? Reizt die Schleimhäute. Selbst Glycinat ist für sensible Därme noch ein Problem. Denk an die Rezeptorstörungen. Da brauche ich vielleicht Technologien, die Nährstoffe zellgängiger machen. Und die gibt es. Und da gibt es Nanoemulsionen, es gibt Mietzellen, es gibt liposomale Produkte, es gibt viele verschiedene galenische Innovationen. Und die haben alle ihre Rechtfertigung. Und es wäre falsch und dumm zu sagen, das ist immer besser als das andere. Das gibt es nicht, das ist situationsabhängig. Und es hat nur so seine Grenze für uns, krasse Grenzen, auch da, wo wir dann Dinge nicht einsetzen. Zum Beispiel setzen wir bislang keine Mietzellenformulierung ein, die Polysorbat 80 drin hat. Da sagen wir dann Technologie AD, das ist aus unserer Sicht so bedenklich, das wollen wir grundsätzlich nicht einsetzen.
Warum ist das bedenklich?
Also ich will jetzt nicht ins Detail eingehen, das steht bei uns auch im TCL-Buch drin. Du hast ja keine klaren Studien, die jetzt genau sagen, also ich verwende jetzt das Wort bedenklich.
Okay.
Ja. Und die Auswirkungen auf Darm und auf Darmschleimhautdurchlässigkeit und auch sogar dann im Blut und Zellen, das ist schon aus meiner Sicht massiv. Und nicht nur aus meiner Sicht, sondern das sagen natürlich viele Ärzte, die sich damit beschäftigen. Aber es ist zugelassen. Also es ist nicht so, dass aufgrund von der Studienlage du sagen musst, es muss sofort verboten werden.
Myzelierte Produkte werden ja teilweise auch als die Superkräfte gehypt. Also von daher, das ist ja nicht von irgendwo. Was mich immer interessieren würde, ich bin ja jemand, der wirklich viel, viel am Reisen ist, beziehungsweise wenig Kontinuität da drin hat, im gleichen gleichen Wohnung zu schlafen, sozusagen. Also, deswegen versuche ich natürlich mein Thema Reisen dann auch mal so zu optimieren. Und deswegen sind für mich zum Beispiel die ganzen liposomalen Produkte irgendwie nicht so ideal, weil ich ja keine Lust habe, immer noch zusätzlich, ich habe so meinen Pillenstack, aber dann immer noch mit großen Flaschen zu reisen, ist dann irgendwie für mich nicht so ideal. Gleiche Probleme, ehrlich gesagt, auch mit weißem Pulver in Form von Kreatin zu reisen, und nervt mich auch. Aber ist ein anderes Thema. Wo macht denn so ein liposomales Produkt wirklich mehr Sinn, oder was ist der Vorteil? Warum brauchen das einige Leute?
Also das Liposomal ist nur eine Technologie, ja, das sind verschiedene Technologien, um Resorption zu erhöhen, um damit der Nährstoff teilweise überhaupt durch die Darmschleimhaut passieren kann. Das liegt daran, dass das Liposom ist ja quasi ummantelt, Fett ummantelt, wenn man so möchte, Lipid. Und das hat einen anderen Transporterweg bzw. einen anderen Transportermechanismus, Resorptionsmechanismus, als wenn der Nährstoff alleine als Molekül ankommt.
Okay.
Und bei einer gestörten Darmflora oder Darmschleimhaut oder gereizten Darmschleimhaut und Resorptionsstörungen ist es so, dass aufgrund des anderen Moleküls das wesentlich leichter resorbiert wird. Schneller und leichter und besser. Wenn es dann im Blut ist, ist es dasselbe. Also dann liegt dann der Nährstoff wieder isoliert vor, dann zerfällt das Liposom, wird auch angegriffen. Also, aber da geht der Teufel ins Detail. Also ab einer bestimmten Nanometergröße übernimmt dann das Immunsystem. Die Makrophagen stürzen sich dann auf die Lipide und zersetzen die. Und Teil wird davon auch schon bei der Resorption auf dem Weg selber verzehrt. Aber sagen wir mal bei 40, 50, 60 Nanometer und tiefer, da würde das Immunsystem das gar nicht erkennen. Da hättest du also tatsächlich nur Lipide im Blut, die überleben würden. Und da könnte es also sein, dass die Zellen tatsächlich dann einen solchen Lipidnährstoff aufnehmen könnten, obwohl es eine Rezeptorstörung gäbe. Also das wäre eine Sache, wo wir zum Beispiel aktiv auch Produkte entwickeln, um für bestimmte Krankheitsfälle, wo Rezeptorstörungen vorliegen, ganz gezielt dann eine bessere Aufnahme auch auf Zellebene zu erzeugen. Und jede Technologie hat so ihre eigenen Stärken und ihre eigenen Schwächen. Das hat immer zu tun mit eben genau diesen Prozessen auf diesen Resorptionswegen, was passiert im Blut dann später, was passiert auf Zellebene. Diese Kette zu verstehen, ist gar nicht so einfach, aber sehr, sehr schwierig und auch teilweise noch unerforscht. Und auch schwierige Studien darüber zu machen, also am Probanden so genau zu messen, wie ist es jetzt in die Zelle gegangen und nicht. Ne? Aber ja, im Grunde gibt es eine breite Anwendung für Menschen, wo man sagen kann, liposomal wäre besser. Dazu zählst du wahrscheinlich jetzt nicht. Aber ich mache ein anderes Beispiel, wenn du darauf angewiesen wärst, hochdosiert ein bestimmtes Botanical aufzunehmen. Nehmen wir mal EGCG. Die Anflutung vom EGCG, also Grüntee-Katechin, nur eins in vielen Beispielen. Die Anflutung ins Blut, die geschieht erst ab einer ziemlich großen Menge, also ab 300 Milligramm oder 400 Milligramm Einnahme von dem Katechin EGCG hast du eine Anflutung im Blut. Vorher wird sehr, sehr wenig aufgenommen. Es gibt aber, und das ist eigentlich auch gut so, es wird ja irgendwann lebertoxisch.
Ja.
Und es hat auch eine starke Wirkung, übrigens auch im Mikrobiom. Und wird dann auch nochmal zurück resorbiert über den Darm.
Interessant, nur ganz kurz, behalte deinen Gedanken, aber das ist ja lustigerweise, wenn man es übers Tee trinken aufnimmt, nicht so. Also du brauchst ja diese hohe Dosierung beim Tee, nicht so wie bei der isolierten EGCG-Supplementierung.
Ja und nein. Also ja, weil eine krasse Komplexwirkung da ist, synergistische Wirkung. B, auch, und das wird oft unterschätzt, auch Kleinstmengen im Blut eine Wirkung haben für bestimmte Dinge, für andere aber nicht. Und übrigens, was auch unterschätzt wurde lange, ist, wie stark das Mikrobiom im Darm Katechin metabolisiert und dann rückresorbiert wird übers Blut und dann als metabolisiertes Katechin ähnliche Wirkungen hat wie das EGCG, was so aufgenommen wird, oder auch die anderen Katechine im Blut dann, also das ist fast die doppelte Menge, die über nochmal zurückkommt, immer noch wenig, aber durch ein liposomales Produkt könntest du die Aufnahme stark, stark erhöhen. Und es gibt eben Fälle, ich will jetzt hier nicht unbedingt sagen, wofür, da willst du es haben, bestimmte Krankheiten, da willst du eine Anflutung haben. Da wäre das für dich ideal, da würdest du dann sagen, gut, da muss ich halt mal 4 oder 5 Kapseln nehmen, aber die brauche ich eben.
Ja. Ich würde gerne mal auf das Thema, eins eigentlich deiner Lieblingsthemen reinkommen, auf das Thema Qualität. So, Sunny testet ja über 10.000 Parameter pro Jahr. Was war denn so der krasseste Moment, in dem sozusagen ein Laborergebnis klargemacht hat, gut, dass wir getestet haben?
Ich erinnere mich an 2 krasse Aha-Momente. In ganz frühen Jahren war das mal beim Tee. Ganz am Anfang haben wir nicht jede Ernte jeden Tee durchgetestet, auf zum Beispiel Pestizide, was ja auch ziemlich Aufwand ist. Also ich kenne niemanden, der das macht, aber kostet auch viel Geld, ist viel Arbeit. Sondern wir haben das mit so einem Risikomanagement, wie das üblich ist, gemacht. Ja, du testest halt mal den und dann den und den. Und am Anfang testest du ihn alle, aber dann irgendwann gehst du in so ein Raster. Ja, und dann hatten wir einen absoluten Vorzeige-Teefarmer, der größte Bio-Experte ever, der seit, was ich, 20 Jahren nur Bio macht, ausbildet. Und ich habe den immer so als meinen Vorzeige-Farmer genommen, der ein völliges Vorbild. Und das ist er auch. Also ist nichts passiert, was den diskreditiert hat, sondern was passiert ist, dass irgendein Reisfarmer weit unten von diesem sekludierten Teefarm, umschützt von Wäldern und auf Höhenlage und alles, was du, also das Schönste vom Föhn. Aber irgendein Reisfarmer hat weiter unten mal zu viel Pestizide auf einmal gespritzt. Und da war irgendein ungünstiger Windeintrag und irgendein kleiner Zipfel von diesem Teefarm hat den abgebrochen. Und wir hatten das Ding getestet und haben das gefunden und dann ja, zurückgeschickt und haben dann mit ihm gearbeitet und haben das dann identifiziert. Und dann ist mir klar geworden, das war eben vor vielen Jahren, dass ich testen muss. Weil selbst der Allerbeste in dieser Umwelt es nicht in den Griff kriegt. Und das war für mich so ein bisschen erschreckend und auch heilsam zugleich. Und dann habe ich gesagt, okay, wir testen jeden Tee, jede Ernte 100% durch. So ohne, also weißt du, nicht ein Raster und auch nicht ein System, sondern es ist sozusagen das 100%-System. Und wir finden natürlich immer wieder was. Wir haben auch mal, dass irgendein Pflücker sich mit einem Insektenschutzmittel in den Händen eingerieben. Und dieses Insektenschutzmittel, so fein sind die Labortests, hat sich dann im Tee wiedergefunden. Da haben wir es zurückgeschickt. So, was ist denn das Insektenschutzmittel? Seit wann benutzt ihr denn das auf eurer Bioform? Machen wir gar nicht. Ja, dann kam die darauf, dass verbotenerweise der Pflücker sich Insektenschutzmittel an die Hände gemacht hat. Das reicht aber, um die Grenzwerte zu erreichen oder unsere Werte, die wir nicht immer akzeptieren. Und das kannst du nicht, du kannst ja nicht bei 150 Teefarmern kannst du nicht kontrollieren und sicherstellen, dass jeder da kein Insektenschutzmittel von seinen Mitarbeitern mal an den Fingern hat. Du musst halt testen. Das war eine Sache. Und dann gab es mal diese Zeit, wo in Indien offensichtlich Ethylenoxid zur Mikrobiologiebekämpfung, also zur Sterilisierung, aufgesprüht wurde. Und das war in fast allen indischen Produkten. Angeblich war es so, dass die strikten Mikrobiologie-Anforderungen der USA dazu geführt haben, dass die Inder das nicht mehr erreichen konnten. Und dann haben die angefangen, ETO drauf zu sprühen. ETO ist total krebserregend, auch in kleinen Mengen. Das willst du gar nicht haben. Ne? Es gibt da so Mini-Grenzwerte. Und es wurde früher auch nicht viel getestet, weil keiner kannte das. Also nicht keiner kannte das, war einfach nicht bekannt in der breiten Masse der Industrie. Und die Inder haben so ihren Weg gefunden, wie sie dann, ich sage Inder, weil es hauptsächlich bei den indischen Produkten war, es gab auch andere, aber da hauptsächlich, wie die da die Mikrobiologie von diesen Pflanzenstoffen in diesem heißen, feuchten Land in den Griff bekommen haben. Und so konnten die ideal ohne Probleme sauberes Produkt, ja, auch in die USA. In der EU sind übrigens die Grenzwerte für Mikrobiologie da ein bisschen easier. So, und dann kam das dann langsam raus und wir waren extrem lucky, weil wir hatten A, diese Tests schon gemacht und B, waren wir überhaupt nicht betroffen. Aber ich glaube, Dutzende oder Hunderte waren betroffen davon. Man hat es gar nicht so richtig mitbekommen. War ein Riesenskandal. Es waren in ganz vielen Produkten drin. Ne? Und wir hatten einfach Schwein gehabt. Ne? Und wir hatten recht früh auch mit diesen Tests angefangen. Aber nicht jedes. Wir haben nicht jedes Produkt immer getestet. Heute, also das ist zum Beispiel so ein Aha-Effekt, wo wir dann auch gesagt haben über Tee, wenn irgendwas aus Indien kommt, grundsätzlich jedes Rohmaterial wird immer auf jede Charge komplett auf Ethylenoxid getestet, auch wenn wir jetzt nichts mehr finden, weil die das abgestellt haben. Aber das würde ich nie mehr aufgeben, weil das so einschneidend war.
Verstehe ich.
Als Beispiel. Und das waren schon so Erlebnisse, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist eigentlich das Feld, wo wir am meisten investieren müssen. Also je mehr du testest, desto besser ist es. Und auch nicht mehr in irgendwelchen Mustern denkst, sondern versuchst mit einem eigenen Labor und Drittlaboren so ein lückenloses Ding aufzubauen.
Das geht ja alles immer um dieses Thema Reinheit. Und trotzdem ist Reinheit ja irgendwie unsichtbar. Du hast heute Morgen in einem Meeting den Mitarbeitern erzählt, dass wir zum Beispiel die Softkapseln von dem Ubiquinol, das wir heute schon erwähnt haben, dass die eben halt frei von Carrageen sind. So. Und dass das eben halt etwas ist, was nur sehr, sehr selten am Markt ist bei solchen Softkapseln. So. Wie erklärst du dann quasi den Menschen, der den Preis und das Etikett vergleicht, dass Reinheit eigentlich der stärkste Hebel ist für die Gesundheit?
Ist ein großes Thema. Also wir versuchen, also erstmal ist eine große Herausforderung, das in der Firma überall zu verankern.
Ja.
So fest zu verankern und zu kommunizieren permanent, dass jeder Mitarbeiter das wirklich lebt. Mhm. Und bei unserem schnellen Wachstum mit der großen Anzahl neuen Mitarbeitern ist das eine echte Herausforderung. Das alte Wissen auf die Neuen zu übertragen und von den Neuen auch wieder zurückzulernen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es dem Kunden überhaupt klar zu machen. Also wir geben uns ja größte Mühe, in den Produktbeschreibungen lauter Details zu nennen, wo wir Dinge anders machen oder wo wir Probleme sehen, die versuchen, die transparent zu machen. Das ist eine Riesenarbeit, deswegen haben wir eine große Redaktion. Wir haben jetzt, warst du heute Morgen im Meeting dabei, eine riesige Datenbank jetzt gebaut mit allen Informationen drin, aus denen man dann schöpfen kann. Mhm. Das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, wir schaffen das auch nie wirklich zu 100%, das zu kommunizieren. Das ist gar nicht möglich. Das ist zu viel Information. Meine Beobachtung ist aber, dass sich das so als Spirit irgendwie übertragen hat, dass der Markt, die Kunden, die Ärzte, die Therapeuten, die muss arbeiten, dass die das so merken, dass wir das ernst meinen, dass wir das wirklich machen,
ja.
Und dass sie die Spitze vom Eisberg mitbekommen. Also irgendwie scheint sich das, obwohl man es gar nicht wirklich schaffen kann, zu übertragen. Irgendwie spüren es die Leute. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so das Feedback, was ich bekomme, eine Beobachtung, was ich habe. Und das beruhigt mich ein bisschen, weil ich glaube, dass es zu komplex ist, dass man es gar nicht durch Maßnahmen abbilden könnte.
Ja. Wir hatten ja ganz am Anfang jetzt schon mal kurz drüber gesprochen, über diese Maschine, die du damals extra aus China bestellt hast. Aber das ist ja tatsächlich auch heute noch so, dass wir, dass bei Sunday sozusagen sogar die Maschinen entweder modifiziert werden oder neu gebaut werden, um eben halt Zusatzstoffe zu vermeiden. Das klingt teilweise wirklich absurd aufwendig. Warum lohnt sich das trotzdem?
Ja, das ist, es geht nicht anders. Also wenn du die Philosophie vollkommen durchhalten möchtest, ohne Kompromisse, dann geht es nicht anders. Also ich musste selber zum Maschinenfreak werden, so gefühlt. Wir haben die Spezialisten im Unternehmen mittlerweile. Ich kümmere mich jetzt also weniger um Maschinen. Wobei, ich sagen muss, kann gleich noch eine Anekdote erzählen, aber manche Maschinen können, also wenn du auf diesen reinen Materialien verkapseln oder gar tablettieren möchtest oder Flüssigkeiten erzeugen möchtest, dann geht es nicht anders als mit speziell dafür geeigneten Maschinen. Wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, dann kriegst du es nicht produziert. Geht nicht anders. Und das Zweite ist, wir haben ja anfangs fast alles auf halbautomatischen Maschinen verkapselt und tablettieren ging gar nicht. Weil wir das Know-how nicht hatten, auch die Maschinen nicht hatten und nicht kannten und sie gab es auch teilweise noch nicht. Heute ist das anders. Also wir haben durch Know-how und durch Modifikationen und durch bestimmte Maschinenauswahl schaffen wir es jetzt immer mehr, auch in höhere Geschwindigkeiten zu produzieren. Also bei der Menge, die wir ja auch verkaufen, geht das gar nicht mehr alles halbautomatisch. Das haben wir hingekriegt. Und das war eine Notwendigkeit, sonst hätten wir das Wachstum auch gar nicht darstellen können. Und das, da sind wir sehr stolz drauf. Und das, zum Beispiel, du wirst sehen, momentan sind wir häufig ausverkauft auf bestimmten Omega-3-Produkten, die in diesen Softgels verkapselt werden.
Ja.
Da, wir könnten viel mehr verkaufen. Und das wäre jetzt einfach, zu irgendeinem Lohnhersteller zu gehen und zu sagen, komm, mach's auf herkömmliche Weise. Und dann würden wir, ich meine, ja, wir lassen da viel Geld liegen. Und wir verärgern vielleicht sogar manche Kunden, weil es jetzt wieder ausverkauft ist. Und da reden wir über ein großes Produkt, große Produkte. Das sind keine kleinen
Schäden. Nein, Top-10-Produkte.
Top-Bestseller sind. Und machen wir aber nicht. Weil wir kein Softgel mit Tapioca-Stärke mit Carrageen machen wollen. Das ist ein Grundprinzip. Machen wir nicht. Wir finden es so schlimm, dass wir es nicht machen. Mhm. Dass mir das Business dann an der Stelle eben egal. Beziehungsweise ich glaube, wenn wir das durchhalten, wird das Business umso stärker. Und was wir jetzt gemacht haben, in der Not, da habe ich jetzt eine Firma gekauft. Mhm. Und die ist spezialisiert auf das und da können wir die Kapazität erhöhen, können mehr produzieren und dann sind wir nicht mehr ausverkauft. Aber ich muss mich da wieder mit Softgel-Maschinen beschäftigen. Das ist jetzt auch kein so zusätzlicher immer Spaß, ne? Wieder eine neue Firma für in der Herstellung hochzuziehen mit all ihren Problemen am Anfang. Aber war halt notwendig. Und dann beißen wir auf die Zähne und machen das.
Wenn man das alles so hört, dann würde man ja eigentlich denken, gut, das kostet alles viel Geld. Und wahrscheinlich kostet es eben halt auch tatsächlich mehr Geld, als wenn man es auf eine andere Weise macht oder ganz sicher sogar. Und trotz der, ich sage es mal, alles ist ja teurer geworden. Ich meine, die Firma wird dieses Jahr, glaube ich, 13 Jahre alt offiziell. Und trotz allem hat sich bei vielen, sehr vielen Produkten die Preise kaum erhöht, teilweise sogar gesenkt. Wie ist das möglich in einer Branche, wo sonst alles in die andere Richtung geht?
Ja, also wirklich in der Tat, ich erinnere mich an keine einzige Preiserhöhung. Auch nicht bei Covid, nach Covid. Und für mich ist das eine ganz tiefe Überzeugung. Das war ein ganz starkes Element der Firma, dass Nahrungsergänzung extrem wichtig für die Gesundheit ist. Meine tiefe Überzeugung. Und insofern ist es fast so ein Grundrecht, sage ich mal. Und ich möchte das so aus diesem Grund so preisgünstig wie möglich anbieten. Und das war schwierig, ein Konzept zu finden, wie das geht. Aber es ist eigentlich pure Logik. Und ich nenne immer das Beispiel aus meiner Familie, wo jemand mit einem, ja, bei uns im Kundenservice angestellt, mit einem normalen Gehalt, Durchschnittsgehalt, beim Arzt war und sollte Nahrungsergänzung monatlich nehmen für 500 Euro vom Wettbewerber. Mhm. Da hat sie mich angerufen und gesagt, ja, kann ich auch die von Sandy nehmen? Ich, besser, nimm die. Dann hat sie zusammengerechnet, 150 Euro im Monat. Mhm. Das konnte sie sich leisten. Und da geht mir das Herz auf. Das ist so, okay, dafür sind wir da.
Immer noch viel Geld, teilweise ohne, aber ich meine,
aber hatte leistbar.
Ja scheinbar, wollte ich gerade sagen. Aber
das war auch eine Riesenmenge. Ne?
Ja.
Aber 500 Euro, das geht halt nicht. Und das war ein klassisches Beispiel. Ich will jetzt den Wettbewerber nicht nennen, namhafter Wettbewerber. Mhm. Die Qualität von uns in der Wirkung mindestens gleich, aber in der Reinheit viel höher. Das hat mich getrieben. So, wenn ich das sage, wie schaffen wir das? Das war ja deine Frage. Das ist relativ klare Logik. Erstens, du musst die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren. Das ist total anstrengend. Du musst deine eigene Fertigung aufbauen, du musst eigenes Einkauf machen, du musst jedes Material hinterfragen. Du brauchst ein eigenes Warenlager. Wir haben sogar unsere eigenen LKWs. Aus verschiedenen Gründen, auch damit wir wissen, es ist wirklich gekühlt und so weiter, aber es ist halt einfach billiger. Wir machen einfach alles selbst. Und wir mussten in jedem dieser Disziplinen mussten wir Spitze werden. Das kostet dich enorm viel Zeit. Das würde die normale Managementlehre würde davon abraten. Ja, Outsourcing. Machen wir nicht. Wir machen es gut. Wo immer es geht, machen wir es selbst. Also volle Kostenkontrolle und Qualitätskontrolle. Zweitens, wir erlauben uns einfach nicht in Absatzwege zu gehen, die von Natur aus einen hohen Prozentsatz abhaben wollen vom Produktpreis. Das heißt, wir gehen halt nicht in Handel Wir gehen nicht in die Drogeriemärkte, zumindest nicht mit unserem Standardportfolio wie bisher. Wir konzentrieren uns, wir gehen nicht in die Apotheke, weil die wollen alle 30-50% abhaben. Das geht bei uns gar nicht. Unsere Produkte sind so preisgünstig, das könnten wir nicht. Das heißt, wir müssten die Produkte verdoppeln im Preis, damit wir uns das erlauben könnten. Natürlich würden wir mehr Umsatz machen, natürlich würden wir mehr Gewinn machen, machen wir aber nicht, wenn wir das sonst nicht durchhalten. Ein anderes Thema ist, dass wir natürlich jetzt einen Vorteil haben. Es spricht sich ja rum, wenn du so preisgünstig bist und so gut, dann musst du auch weniger Marketing machen. Das heißt, ich muss teilweise 50, 60, 70% weniger für Marketing ausgeben als Wettbewerber. Das hilft uns, das können wir wieder direkt in den Preis investieren. Und dann darfst du nicht vergessen, wir haben klein angefangen, aber jetzt sind wir einer der Größten oder gar der Größte, je nachdem, wie du siehst. Aber als Einkäufer sind wir in Europa für die meisten Kategorien die Nummer eins. Für viele Kategorien die Nummer eins. Also haben wir auch mit die besten Preise. Also über die Zeit haben wir skaliert, und zwar stark skaliert. Und anstelle die Preise zu erhöhen, haben wir die Preise stabil gelassen. Natürlich sind unsere Rohmaterialien teurer geworden, Energie ist teurer geworden, alles ist teurer geworden, die Löhne sind gestiegen, aber wir haben es kompensieren können durch Skalierung. Jetzt sind wir so riesig, wir konnten massiv skalieren. Und wir nutzen da jede Gelegenheit, eventuell den Preis sogar noch zu senken. Und wichtig dabei ist übrigens, großer Verfechter bin ich davon, dass wir trotzdem eine ordentliche Gewinnmarge haben müssen. Weil nur ein Unternehmen, was eine ordentliche Gewinnmarge hat, kann seinen Mitarbeitern gut bezahlen, kann für Qualität stehen, kann sich Dinge mal leisten, die nicht immer nur sinnvoll sind, sondern eben auch Qualität bedeuten und kann investieren. Ja, wir bauen jetzt eine riesige neue Fertigung mit einem großen eigenen Labor. Können noch mehr Labortests machen als vorher. Das musst du investieren können. Das ist nicht so easy. Und du brauchst den Erfolg. Und du brauchst auch ein gewisses Wachstum, damit du diesen hohen Standard halten kannst. Weil sonst würden wir natürlich Preise anheben müssen. Also machen wir aber bisher nicht. Und das ist auch genial. Also dass sowas überhaupt geht, finde ich genial, dass man das mal beweisen durfte.
Es ist ja trotzdem so, also bei mir war es ja auch, bevor wir uns persönlich kennengelernt haben, weiß ich noch genau, da habe ich für ein anderes Unternehmen gearbeitet, habe dann von einem namhaften Hersteller habe ich 40% Rabatt bekommen und habe dann meine Frau geschimpft, weil die hatte schon immer Sunday-Produkte gekauft. Und dann war ich dann so, oh, warum bestellst du ständig da? Ich bekomme bei 40%, guck mal, wenn ich jetzt hier so eine Omega-3-Kapsel nehme, dann kostet die mich das. Und sagt sie, ja, bei mir kostet sie das. So, und das war tatsächlich so, dass der Sunday-Preis günstiger war als mein 40% Rabattpreis. So, und das war dann so der Punkt, wo ich dann dachte, it seems too good to be true, it's probably not true. So, und dann haben wir uns persönlich kennengelernt und hast mir die ganze Philosophie und die Kalkulation erklärt und sowas alles und warum das eben halt möglich ist. Nichtsdestotrotz kann ich es ja verstehen so ein bisschen, dass die wildesten Gerüchte über Sunday dann kursieren. Über ominöse Investoren bis zur angeblichen Qualitätsverschlechterung, dass jetzt alles viel, viel schlimmer geworden ist. Was macht das mit dir und warum entstehen solche Mythen überhaupt?
Also die gibt es ja schon von früh an. Ja. Wir haben ja die Branche mehr oder weniger disruptiert. Mhm. Wir haben einfach waren immer extrem preisgünstig und haben immer krasse Qualität und Reinheit gehabt. Und deswegen waren wir da, wo wir dann präsent waren, haben alte Marken und auch Marken, die es nicht so genau nehmen oder viel zu teuer waren, die haben es extrem schwer gehabt mit uns. Dass da so ein gewisser Neid und Missgunst entstanden ist, schon von Anfang an, ist klar. Ich konnte damit früher nicht gut umgehen. Es hat mich sehr emotional getroffen, vielleicht auch ein bisschen zu naiv und zu gutgläubig. Es hat mir sehr schwer zu schaffen gemacht. Da habe ich mich nicht gut gefühlt mit. Und dann über die Zeit habe ich das so gelernt, damit umzugehen. Und heute lässt mich jetzt weitgehend in Ruhe. Und ich habe auch gelernt, dass ich mich da gar nicht so aufregen brauche, weil sich am Ende bestimmte Dinge einfach durchsetzen von alleine. Weil die Menschen merken es oder du kannst unsere Fertigung besuchen oder du kannst nachmessen etc. Und Es gibt immer wieder so Fälle, wo ich denke, mein Gott, was tun sich manche Menschen an, die dann ganze Serien über uns machen oder ähnliches. Es gibt viele armselige Leute da draußen, aber es ist, wie es ist. Ich konzentriere mich lieber auf, wie baue ich das nächste tolle Produkt, als auf mich damit zu beschäftigen. Ich habe irgendwie gelernt, damit umzugehen, und ich glaube, dem gesamten Team geht das so. Und wir haben natürlich jetzt auch viele gute Leute, die sich dann um solche Fälle kümmern können. Irgendwelche Abwehrung von irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten. Was ja viele im Markt gar nicht wissen, also wenn die Kunden wüssten, wie viel unfassbare, fiese Rechtsanwälte und sogenannte Wettbewerbsverbände und etc. ein Abmahnen für nichts, nur um Geld zu verdienen, wie viel Ärger das macht, wie viel Arbeit und wie viel einem das abhält, von was Gutes zu tun, das ist ein Skandal. Ja. Also was draußen abgeht, ist ein Skandal. Und das ist schade, aber man muss damit leben. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Ich glaube, das Gute setzt sich am Ende einfach durch.
Ich hatte neulich eine Reel bei Instagram gesehen von einer Frau, die meinte, ja, und die ganze Supplement-Branche wird ja von der Pharma übernommen, und hat sie dann so ein paar Beispiele gebracht von denen, die tatsächlich von Pharmaunternehmen gekauft wurde. Mhm. Und dann kam zum Schluss Sunday Natural. Ja, und Sunday Natural gehört jetzt einem ehemaligen Axel Springer Manager. Ich denke so, oh Mensch, da hat jemand ja wirklich sehr gut recherchiert, weil du kommst ja ursprünglich von Axel Springer, und von daher war das ja nie anders. Also von daher hat sie das so als News verkauft, die dann nicht da war. Nichtsdestotrotz ist es ja richtig, dass seit einiger Zeit ein starker Finanzpartner mit an Bord ist. So. Wie schafft man es, dass ein Investor diese Mission stärkt, statt sie zu verwässern?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Und zwar... Also erstens bin ich überzeugt, dass ein Unternehmen, was einen echten Purpose hat und Gutes tut, sollte wirtschaftlich sehr erfolgreich sein. Weil das ist das Alignment, was wir brauchen mit dem Kapitalmarkt. Also ein Investor aus wirtschaftlicher Sicht wird immer versuchen einzugreifen und was zu verändern, wenn du nicht erfolgreich bist. Also war es so meine heilige Pflicht, bevor ich überhaupt an einen Verkauf oder Teilverkauf denken konnte und auch an eine Nachfolge denken konnte, zu sagen, ich muss das so aufstellen, dass die Erfolgsfaktoren und die Strategie des Unternehmens nicht mehr veränderbar ist. Weil würde man es verändern, dann würde das automatisch zum Misserfolg führen. Das heißt also, wir sind bekannt dafür, preisgünstig zu sein. Wir sind bekannt dafür, besonders rein zu sein. Wir sind bekannt dafür, die besten Wirkstoffe reinzunehmen. Wenn ich daran was drehe, dann laufen mir die Kunden weg. Also darf ich das nicht. Ich muss es also immer weiter stärken. Und Finanzinvestoren sind klug, per se sehr klug, sonst sind sie nicht erfolgreich in ihrem Job. Und unser Finanzinvestor, also CVC, ist einer der besten weltweit. Die sind besonders klug. Für mich ging es also darum, erstens das Unternehmen so aufzustellen, dass das Erfolgsmodell genau zu tun hat, verankert ist in dieser Reinheit, Qualität und günstigen Preis. Und sobald du anfängst, daran zu rütteln, wird es weniger erfolgreich, wächst weniger schnell, verlierst du Marge, die Kunden springen ab. Also mache ich das nicht. Und jeder vernünftige Mensch wird das nicht anrühren, sondern stärken. Also muss ich doch nur in Anführungszeichen, damals, als ich einen Partner gesucht habe für die nächste Stufe, mich davon überzeugen, dass jemand das genau versteht. Mhm. Dass jemand versteht, warum diese Firma erfolgreich ist und was die Menschen wirklich wollen. Und die versteht, warum ein preisgünstiges Produkt hier wichtig ist und nicht einfach nur am nächsten Tag die Preise zu erhöhen. Im Übrigen, also manche Wettbewerber haben ja in den letzten ein, zwei Jahren ganz gezielt gestreut, gerade auch so bei den Heilpraktikern und Ärzten, dass bei uns jetzt die Qualität runterginge und so weiter. Das ist natürlich totaler Aberwitz. Genau das Gegenteil war der Fall. CVC hat sich da nie auch nur eine Sekunde eingemischt. Das war alles weiter vom Management, vom bestehenden Management gemanagt. Und da wird immer mehr investiert. Also je größer wir sind, desto mit Abstand mehr können wir in Qualität und Labortests investieren. Das machen wir auch. Und alles andere wäre kompletter Quatsch. Das heißt, mir ist das völlig egal, was da erzählt wird. Es ist sehr armselig, und das Gegenteil ist der Fall. Das Unternehmen ist so aufgestellt, und das ist ja das Schöne daran, und ich glaube, das ist auch ein Modell, was man in anderen Branchen so fahren kann, das man übertragen kann. Ein Purpose-Unternehmen, das wirtschaftlich so stark ist, dass du das nicht mehr verändern kannst. Und dann ist fast auch egal, wer der Eigentümer ist, solange er das versteht und davon profitieren kann. Das finde ich total schön, weil mir war klar, ich kann das nicht die nächsten 20, 30 Jahre weitermachen. Ich muss einen Weg finden, wie ich das in den Markt bekomme, das Unternehmen. Ich werde das alleine nicht mehr können. Das werden viele nicht verstehen, aber für mich ist da kein Ego drin. Umgekehrt ist es eben ein Weg zu finden, wie das Unternehmen später sauber aufgestellt weiter alleine existieren kann. Mit wem auch immer als Eigentümer.
Ja, total schön, total schön. Wir kommen langsam zum Ende. Trotz allem, ich glaube, wir können, auch wenn wir es ja am Anfang schon mal kurz angesprochen haben, eine kleine T-Frage muss trotzdem nochmal sein. Du hast ja die T-Sparte, die ja eigentlich der Beginn von Sunday war, ausgegründet. Yoshi N steht jetzt für sich allein. Warum war dieser Schritt wichtig und wo willst du damit langfristig hin?
Also wir haben ja heimlich, klammer und heimlich kann ich sagen, so ein T-Monster aufgebaut. Mhm. Wir haben ja quasi uns vorgenommen, die besten Bio-Tees der Welt zu sammeln. Und da sind wir jetzt bei über 500, fast 600 Tees mittlerweile angelangt, über 150 Teefarmen und dazu die zugehörige Teekeramik. Das ist ja verrückt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt niemand auf der Welt, der sowas Ähnliches hat. Mhm. Das haben wir so nebenbei gemacht und dann war klar, dass es meine persönliche große Leidenschaft ist. Und das hat nicht mehr zu diesem neuen Weg von Sunday gepasst. Und das braucht eine direkte Aufmerksamkeit, eine direkte Sichtbarkeit. Und langsam kommen wir auch mit dem Unternehmen in die Sichtbarkeit, zeigen uns mehr und zeigen, was da für eine krasse Welt entstanden ist. Ich glaube auch persönlich an das Tee. Ja, eine der Antworten ist für die Zukunft, dass das irgendwann mal ein großer Trend wird. Ja, Kaffee vielleicht weniger eine Rolle spielt oder ergänzt wird um Tee, wo vielleicht weniger Alkohol getrunken wird. Diesen Trend gibt es ja jetzt. Und wo man in Zeiten von verrückten Vorgängen im Außen gerne zu Hause mal sich so einen Ort schafft, wo man mit einem Ritual oder mit einem ruhigen Ort sich mit so einem Tee hinsetzen kann und den alleine oder mit Freunden genießen kann. Ich glaube daran. Das ist also für mich viel mehr als ein ganz großes eigenes Geschäftsfeld. Und deswegen haben wir das separiert. Und das betreiben wir jetzt mit großer Leidenschaft, betreibe ich das quasi neben Sunday her. Und da gibt es Synergien und da gibt es Produkte, die wir in beiden Shops haben, aber im Großen und Ganzen eine eigene Welt.
Ich glaube ja auch vor allem, dass es jetzt kommt der Marketingmensch in mir durch, auch aus Marketing-Sicht total Sinn gemacht hat, weil die Tees, die ihr anbietet, die sind natürlich zum Teil wirklich so besonders, dass sie dann eben halt auch ihren Preis haben, muss man ja wirklich so sagen. Und wenn da jemand gewohnt ist, für eine Packung Grüntee im Supermarkt 3 € zu bezahlen, dann denkt er, 15 € ist viel. Oder mein Extrembeispiel, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich mich als Matcha-Fan geoutet. Ich kann jetzt an der Stelle sagen, ich trinke seit 2011 schon sehr gerne Matcha, also bevor der Hype losging. Und hast du mir das dann in so einer wahnsinnig schönen
Akkuschale.
Ja, Schale dann serviert. Dachte ich, mein Leben geht nicht mehr weiter ohne diese Schale. Und ich glaube, die hat 150 € oder sowas gekostet. Dann irgendwie sowas.
Was noch günstig ist.
Ja, ja, ja. Aber da sagt natürlich jeder normale Mensch, Moment, du hast für eine Teeschale 150 € ausgegeben, sowas. Also das ja. Ist natürlich für jeden, der dann auf die Seite von Sunday damals noch gegangen ist und sagt so, Mensch, die verkaufen Teeschalen für 150 €, das ist ja ein Wucherladen. So, ist natürlich dann auch,
ja. Genau, also das ist übrigens auch da bei Yoshi N sind wir immer noch ähnlich preisgünstig wie als Philosophie wie Sunday. Es bleibt einfach, wird immer meine Philosophie bleiben. Also ich kann keinen Luxuspreis, es geht für mich nicht. Wir machen das beim Tee genauso. Das ist die ganz gleiche Kalkulation, die gleiche Marge. Und also wenn du 150 € sagst, das kostet dann halt irgendwo anders deutlich mehr. Mhm. Aber Völlig richtig. Das ist so eine eigene Welt und auch bis hin zu den absoluten Spitzen- und Premium-Tees. Das ist ähnlich wie beim Wein. Und das braucht dann so seine eigene Welt, auch für den Kunden. Und im Übrigen, das Nächste, was ja von uns kommen wird, ist dann Skincare, Kosmetik. Das werden wir dieses Jahr noch launchen. Und das war quasi das fehlende Glied jetzt noch, also die Nährstoffe für die Haut. Besonders schwierig, weil das sind ja Flüssigprodukte, wenn du so willst, Cremes, ja, mit Wasser und so weiter. Das haben wir Jahre lang vorbereitet. Und das war so eine Schwierigkeit, dass ich es jetzt wieder als mit einem eigenen Team, in einer eigenen Firma ausgekauft habe. Und es hat Jahre gekostet, das jetzt auf das Niveau zu bekommen, was ich gut finde und auch wieder günstig zu machen und auch wieder schön zu machen. Das ist das fehlende Bindeglied, das heißt, da setzt sich das fort. Und von dort, von dieser Firma, werden wir dann hoffentlich wieder Produktimpulse zurückbekommen, auch für Sunday, sodass wir bei Sunday dann auch mit Skincare, mit Hautpflegeprodukten die Kunden bedienen können.
Ja, man sieht das ja schon so teilweise auf den Duftpräparaten, sieht man ja zum Beispiel ja schon zum Teil, dass da eben halt das neue Label auch schon mit drauf ist. Ne?
Genau, richtig, ja. Mhm.
Sunday arbeitet ja mittlerweile mit einem Netzwerk von über 13.000 Ärzten und Therapeuten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und über 1.500 in Frankreich. Was bedeutet diese Form der Kooperation für dich?
Also das ist auf jeden Fall mit die schönste Bestätigung, die ich so in unserer Arbeit finde, mit dem Besten zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen, ganz besonders die Impulse zurückbekommen, die Kritik, konstruktive Kritik, auch Rezepturen zusammen zu entwickeln, aber auch ganz klar konstruktive Kritik. Das funktioniert nicht, das hat besser funktioniert, das weniger. Das anzupassen. Wir sind ja eine absolute Produktentwicklungskampagne. Also wir machen ja hunderte von Produkten pro Jahr, während andere genau so eine Zahl an Gesamtprodukten im Sortiment nur haben. Das heißt, Entwicklung ist für uns, Innovation ist für uns so unser Brot- und Buttergeschäft. Und wir lieben es, wenn gute Ärzte und Heilpraktiker oder Therapeuten kommen und sagen, ich weiß da was. Mhm. Wollt ihr das nicht mal entwickeln? Mit mir zusammen oder einfach nur in den Markt bringen, weil es gut ist. Und das lieben wir, das machen wir sehr, sehr gerne. Da sind wir total offen. Und da würden wir auch eine Variante in den Markt bringen, die vielleicht nicht so viel verkauft, aber wir wissen, wir helfen damit manchen Leuten. Insofern ist diese Zusammenarbeit und der Austausch ist echt mit das Schönste, was es gibt. Weil du dann mit dem echten Experten an der absoluten Quelle sitzt und die auch von uns viel lernen. Das ist ein toller Austausch, weil wir sitzen ja am Lieferanten, an der Produktion. Wir wissen so viel, was die nicht wissen, auch nicht wissen können und umgekehrt. Also eine große Bedeutung in diesem Austausch.
Du hast es eben schon angesprochen, teilweise werden ja auch Produkte mit Ärzten und Therapeuten zusammen entwickelt. Was hat das für einen Einfluss aus deiner Sicht für die Produktentwicklung?
Also es ist ein großes Geben und Nehmen. Wir geben sehr viel zurück und wir lernen sehr viel dadurch. Und gerade wenn es jetzt um Mischungen geht, die eher in Richtung Krankheiten eingesetzt werden, hat das eine sehr, sehr große Bedeutung. Oder ich kann ja auch sagen, ich bin zum Beispiel, mal ein Beispiel zu nennen, Dr. Alfanos Böckel, sehr dankbar, dass sie so großzügig war, vor vielen Jahren schon ihre Meinung zu unseren, bei der Entwicklung unserer Multis abzugeben.
Ja.
Was konnte mir Besseres passieren, als das einfließen zu lassen und zu sagen, wie würdest du das machen? Wo ist da die gute Dosierung? Wie passt das zu dem? Was ist deine Erfahrung? Wer hat eine bessere Erfahrung als sie? Nicht viele. Das war ein Geschenk. Das hat sie aber auch nur gemacht, weil sie gemerkt hat, ich meine es wirklich, es geht mir wirklich um die Sache.
Ja.
Ja, und ich habe ein Interesse daran. Und so geht es mir mit vielen Menschen, Ärzte und Therapeuten, die dann merken, okay, die meinen es ernst. Und da ist es ein echtes, schönes Geben und Nehmen.
Hast du denn einen Wunsch, wenn, ich weiß, dass sehr viele Ärzte und Therapeuten diesen Podcast regelmäßig hören, hast du einen Wunsch, den du gerne an die äußern würdest, wenn sie das jetzt tatsächlich hören?
Also der Wunsch ist ganz klar, für jede Art von Kooperation mit uns offen zu sein. Wir freuen uns über jede Idee und über jede Kritik, solange sie konstruktiv bleibt.
Ja.
Freuen wir uns total. Sind auch eingeladen, mit uns ins Netzwerk zu gehen, in Austausch zu gehen. Wir teilen sehr, sehr gerne. Sie können auch unsere Fertigung besuchen, unsere eigene Fertigung vor Ort. Also das ist was, wo wir die Familie einfach gerne größer haben wollten. Ja.
Wir haben eine Ärztin gleich in Folge Nummer 2 gehabt, Dr. Andrea Gartenbacher, und die hat eine Begrifflichkeit hier geprägt, die sich mittlerweile fast so zu so einem Branchenstandard geworden ist. Das ist dieses Messen, Machen, Messen. Das heißt also, dass man erstmal misst, wo steht man, dann quasi anfängt zu supplementieren und dann wieder misst. So. Welche persönliche Erfahrung hast du mit dem Thema Diagnostik gemacht und was würdest du, ich sag mal, unseren Zuhörern gerne in puncto Diagnostik mitgeben?
Im Grunde ist es ja völlig richtig. Messen, machen, messen. Das wäre ideal, ist auch ideal, hat aber bestimmte Probleme. Mhm. Und diese Probleme, die würden wir gerne auch mit angehen. Also wir sind, um das mal vorwegzunehmen, wir haben ein Team, was an Diagnostik arbeitet, an Diagnostiklösungen. Wir haben ein Team, was gleichzeitig an einer Akademie arbeitet und das verknüpfen möchte, weil wir einfach aus der Erfahrung wissen, wie schwierig das Thema Diagnostik eigentlich wirklich ist. Und da kann ich mal sagen, was sind eigentlich so die Probleme? Ne? Du hast, es fängt ja schon mal damit an, dass du heutzutage kein Paket so richtig hast, wo du als normaler Kunde hingehen kannst und alle 40, 50, 60 Marker, die so interessant sind, einmal machen kannst.
Hast du ja gesagt, das müssen wir mehrere Mal
Labor. Da geht es ja schon los. Mhm. Das heißt, im besten Fall kommst du irgendwo hin, nicht im besten Fall, im Normalfall kommst du irgendwo hin, wo bestimmte Werte, aus welchen Gründen auch immer, gemacht werden. In irgendeinem Labor, mit dem der Arzt oder Heilpraktiker ganz gute Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Das muss nicht das beste Labor für diese Werte sein. Und da gibt es krasse Unterschiede. Dann kommt die Empfehlung zurück. Also wie interpretiert man jetzt diesen Wert? Mhm. Da gibt es krasse Versäumnisse.
Total.
Ja, kennst du selbst, also beim Vitamin D.
Eisen, für mich ist mein Lieblingswert Eisen. Unfassbar. Eisen, wirklich eine Freundin von mir, die so antriebslos war, junges Mädchen, die hat gemeint, mein Arzt hat gesagt, ist alles okay. Die hat einen Eisenwert von 17. Ja. Weißt du so? Und die, ich meine, die ist immer noch im Zyklus. Ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, dass da nicht alles okay ist.
So, also die Frage ist, an wen gerätst du eigentlich mit der Interpretation? Oder von wem lässt du dich leiten? Oder liest du das jetzt bei KI nach? Ist manchmal besser, als wenn ich zum schlechten Arzt gehe. wo komme ich zum guten Arzt und kann ich mir das überhaupt leisten? Also wer kann sich denn 3.000, 4.000 Euro leisten für einen umfangreichen Test? Ja. Da bin ich natürlich in einer privilegierten Situation und nutze das auch. Aber find's zugleich bin ich betrübt darüber, dass viele, die meisten sich das gar nicht leisten können. Und dann ist Supplementieren natürlich, Labortesten, dann Supplementieren, dann wieder Testen, natürlich super. Das wäre für mich nochmal eine Sache, wo wir was echt verändern wollen würden und auch einen Beitrag leisten, dass es einfacher und billiger wird. Dann kommt das Thema Dosierung, haben wir gerade gesagt. Also wie viel nehme ich dann wirklich? Was ist denn jetzt gesund für mich? Und nicht im Hinblick, um Skorbut zu verhindern, also mal ein typisches Beispiel, sondern damit ich die Zellen wirklich auffülle, um ordentlich mit Magnesium und Ähnlichem versorgt zu sein. Und das geht weiter. Ne? Das sind so viele Themen. Kofaktoren werden vergessen. Ich habe so viel Erfahrung, ich habe hunderte Erfahrungen bei verschiedenen Ärzten und Heilpraktikern, wie das läuft. Und das läuft mitunter richtig schlecht. Und dann ist das ein großes Problem, ist auch die immer noch nicht Aufgeklärtheit des Patienten oder des Kunden. Weil das ist das schärfste Schwert, wenn der Patient zum Arzt kommt und sagt, ja, wieso testen Sie denn jetzt nicht das und das auch? Das muss doch auch getestet werden in diesem Fall. Oder wieso werden jetzt die Entzündungswerte nicht genommen bei dem Eisenstatus? Vielleicht ist das ja nur entzündungsbedingt. Und so weiter und so weiter. Und also das schärfste Schwert ist, wenn der Kunde, der Patient gebildeter wird. Weil dann spätestens müssen die Ärzte und Praktiker mitfolgen. Mhm. Und ich sehe da ein Riesenpotenzial. Im Übrigen, glaube ich, war das schärfste Schwert auch in der Nahrungsergänzung. Das waren die Kunden, die das wollten, die Patienten, die das wollten. Und viele Ärzte sträuben sich heute noch dagegen.
Total, total. Deswegen, ich komme zu meiner letzten Frage. Wenn du morgen oder mit diesem Podcast, ich sag mal, nur einen Satz an die gesamte Bevölkerung senden könntest, um ihr Gesundheitsverhalten nachhaltig zu verändern, welcher wäre das?
Wahrscheinlich würde ich sagen, bitte hört auf, eure Körper mit diesen hochverarbeiteten Nahrungsmitteln, mit künstlichen Zusatzstoffen, voll mit Pestiziden und sonstigen Toxinen zu belasten und gebt quasi euren Zellen, kümmert euch darum, dass eure Zellen jeden Tag die Nährstoffe bekommen, sei es durch Lebensmittel oder durch Nahrungsergänzung, die sie eben brauchen, um nicht krank zu werden. Und nehmt das ernst und schüttet nicht nur gutes Motoröl in eure Autos, sondern sorgt dafür, dass ihr gute, natürliche Lebensmittel und die richtigen Wirkstoffe bekommt.
Wunderbarer Abschlusssatz. Ich sage dir vielen Dank fürs Gespräch. Wer tiefer einsteigen möchte, es gibt ja ein ganzes Buch, das du heute auch schon einmal kurz erwähnt hast, das True Clean Label Buch. Das ist ja an dieser Stelle nochmal besonders empfohlen. Und ich kann wirklich aus Stolz sagen, dass ich eine der ersten Ausgaben von dir bekommen habe. Insofern sage ich an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für das Buch und für das Gespräch.
Vielen Dank dir, Nils.
Ich habe immer eine letzte Frage beim Podcast und da bist du natürlich jetzt keine Ausnahme. Die letzte Frage in jedem Podcast ist immer, hast du ein persönliches Lieblingssupplement? Es geht um einen Wirkstoff, den du niemals weglassen würdest.
Also da ich den wirklich nicht beantworten kann, weiche ich jetzt wieder aus auf meinen Bio-Gyokuro. Sehe es mir nicht nach, aber ich könnte mich nicht entscheiden zwischen Vitamin D und das macht für mich keinen Sinn, ja, weil... Ist nicht möglich.
Also der Tee, du nimmst den grünen Tee.
Ich nehme einfach dann den Bio-Gyokuro mit und der gibt mir dann viel Ruhe und Kraft fürs Gehirn und meditativ. Aber klar, ich könnte mich nicht entscheiden. Unmöglich.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.